Ey, warte mal, Stefan.
Warte.
Stefan, du hast doch gar nicht auf Aufnahme gedrückt.
Hi Leute, Chris hier. Ja, wie ihr gerade gehört habt, habe ich euch einen kleinen Spoiler vor die Folge geschnitten. Denn uns ist nach ein bisschen Zeit aufgefallen, oh shit, wir haben die Aufnahme gar nicht gestartet. Das ist kein Problem, wir haben es irgendwann gemerkt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Der erste Anfang der Folge, ich glaube die ersten 10 Minuten um den Dreh, wird ein Twitch-Mitschnitt verwendet. Dort wird die Qualität nicht ganz so geil sein, weil wir dort die verschiedenen Spuren nicht schön regeln konnten. Aber ab danach geht's mit der gewohnten Qualität weiter und ja, viel Spaß bei der Folge.
Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder zurück aus unserer Urlaubspause. Ich glaube, 3 lange Wochen ist es gefühlt jetzt her, dass wir die letzte Podcast-Aufnahme gemacht haben. Wir haben abgeschlossen mit der letzten Folge nach dem Podcast, wo Markus auch dabei war. Und ja, heute sitze ich hier wieder mit meinen Kumpanen oder Kompagnons oder wie man es auch immer, meine Companions, Chris und Selçuk, Digga, halt eben, ja, die drei Musketiere. Wer ist denn hier wer? Wie heißen die drei Musketiere Digga, eigentlich? Drei pass auf, D'Artagnan, pass auf, D'Artagnan.
Das war's.
Doch, Mann.
Ja, einer heißt, glaube ich, Roger.
Nein, holy shit, der heißt auf keinen Fall Roger. Arthus und Aramis.
Ja, normal. Arthus,
Schau,
ja klar.
Arthus und Aramis halt eben so. Aber ohne Hilfe von Manuel im Chat hätte ich es jetzt gerade auch nicht mitgemacht. Und Porthos halt eben. Da kommt nochmal, kommt der Letzte im Bunde. Hä? Achso, hier sind eigentlich drei Musketiere und dann kommt D'Artagnan dazu. So war das doch, ne? Oder? Und dann sind es ja, am Ende so, vier. Ja. Sind es vier Musketiere und eigentlich ist der ganze Film und dieses ganze Ding ist einfach komplett falsch macht deklariert.
Einfach alles keinen
das
Sinn.
Macht von vorne ja, bis hinten keinen Sinn.
Die drei Musketiere ist auch der gleiche Scheiß wie Zorro, Alter. Einfach so ein Garbage, den unsere verkackten Väter geguckt haben, aber den eigentlich niemand geil fand. Oder?
Hä, Junge, Zorro? Alter, bitte, mach dich mal gerade. Ich bin auf jeden Fall diverse Male Karneval als Kind als Zorro unterwegs gewesen. Das war super episch mit so einer Maske und mit einem Degen.
Also, warte mal kurz, wir müssen kurz die Kostüme durchmachen. Ja. Also, Zorro, Stefan, ihr sagt immer ja oder nein? Also Stefan erst, Zorro?
Ja.
Ich auch ja.
Ja, Selçuk, du warst auch Zorro. Okay. Gibt es das in der Türkei im Kinderfernsehen überhaupt? Holy shit.
Wir waren alle Zorro. Okay,
alle waren Zorro.
Wir gehen weiter.
Aber Chris war auch Zorro, ich hab's nicht verstanden.
Ja, Chris war auch Zorro.
Okay. Ach du Digga, Alter. Er ist am Haten und ist selber Zorro gewesen.
Stefan, ja. Cowboy.
Maybe. Ja, doch, wir hatten im Kindergarten hatten wir einmal Thema. Was heutzutage auch nicht überhaupt, das war damals das Thema noch Cowboy und Indianer. Ja. Da haben wir sogar so Tipis aufgebaut im Kindergarten und so. Und da war ich auf jeden Fall, war ich ein Indianer? Ich weiß es nicht. Also ein Ureinwohner. Also
aber per se finde ich das gar nicht schlecht, dass man so ein Event im Kindergarten auch macht, wenn man
wir
das
sind
dann
noch nicht fertig, Leute, mit den Kostümen.
Ja.
Es geht weiter.
Okay.
Vampir.
Ja.
Okay. Das krasseste oder geilste Kostüm, was mein Cousin hatte, das hatte ich nicht, der ist jetzt Hulk Hogan gegangen.
Geil. Hulk Hogan,
sogar einen Gürtel gehabt. Geil,
obwohl Digga. Hulk Hogan, pass auf, muss ich jetzt mal kurz einen kurzen Einwurf machen, Hulk Hogan ist für mich gestorben, weil Hulk Hogan war wirklich einer meiner Kindheitsstars. Wirklich, ja. Ich habe diesen Typen geliebt. Und dann vor ein paar Jahren kam ja diese Geheimaufnahme raus, irgendwie, dass der aufgenommen wurde von irgendwem, dass der übelst rassistischen Scheiß von sich gelassen
der
hat.
Der ist
hat
übelst
öfter,
der American,
öfter das N-Wort gedroppt und so richtig auf asozial. Und da war er schon für mich gestorben. Und jetzt gerade,
I am a real American.
Auf jeden Fall jetzt gerade ist es halt noch schlimmer, dass jetzt auf einmal Hulk Hogan hat wirklich, wie heißt dieser Film nochmal, wo alle immer dümmer werden? Idiocracy, so heißt der.
Das, warte, da muss ich kurz was sagen. Wir haben früher mal Idiocracy gesagt, bis mein Neffe uns darauf hingewiesen hat, das heißt Idiocracy.
Auf jeden Fall, da ist ja auch, dass da quasi so ein Wrestler der Präsident wird oder so. Und jetzt ist das auf einmal wirklich so krass. Hulk Hogan macht jetzt Wahlkampf für Donald Trump, hat auf seinem Shirt stehen Trumpermania, nicht Hulkermania, sondern Trumpermania und zerreißt auch bei der Rede sein Shirt wie im Wrestling-Ring. Und wenn das nicht schon das Schlimmste ist, jetzt ist auch noch Undertaker für Trump-Kampagne am Starten, Alter. Es ist einfach so sad,
ja, dass die ganze Kindheit hält. Heißt ja auf Englisch Unternehmer.
Ja, so ungefähr. Deswegen. Ja, auf jeden Fall, ich muss euch noch eine kleine Kostümanekdote erzählen. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals schon
erzählt habe. Hast du deine Puff Daddy ganzen Kassetten aus dem Auto alle schon rausgeschmissen und die CDs auch? Ja, mein
Kassettenrekorder funktioniert nicht mehr.
Warum redest du kleine Made eigentlich dazwischen, wenn ich was erzählen möchte?
Ich dachte, das hat sich so eingeschlichen über 220 Folgen. Ich wusste nicht, dass jetzt ein neuer Wind herrscht, nur weil Daniel jetzt mal raus ist. Okay.
So, also, ich wollte eine intime Anekdote erzählen. So, pass auf. Ich weiß noch, dass ich mir damals geisteskrank ein Kostüm gewünscht hatte. So, meine Mutter hat mich bei meiner Oma geparkt und hat dann gesagt, ich gehe dir jetzt ein Kostüm kaufen. Und ich habe quasi, ich glaube, gebettelt und habe gesagt, ich will unbedingt ein Power Ranger Kostüm haben. Unbedingt.
Ja, schweineteuer, Alter.
Und dann saß ich bei meiner Oma und habe auf mein Power Ranger Kostüm gewartet und meine Mutter kommt nach Hause, Junge. Ehrenlos. Jeder von euch darf jetzt einmal raten, was meine Mutter mitgebracht hat.
Warte kurz. Was kommt am nahesten? Also,
nee, es ist nicht mal nah, Digga. Pass auf, ich glaube, es ist nicht mal nah, Selçuk. Ich glaube, es ist nicht mal nah. Ich glaube, sie kam einfach nur mit so einem Häuptlingskopfschmuck und einfach nur so ein bisschen Kinderschminke oder irgendwie sowas halt eben.
Okay, warte, ich würde sagen, es war wahrscheinlich ein Stofftierkostüm, irgendwie ein Hase oder irgendwie.
Ey, Selçuk, du bist Ehrenmann. Es war Bugs Bunny Kostüm. So, pass auf.
Es war
ein Bugs Bunny Kostüm, pass auf. Da habe ich schon mega geheult. So. Aber pass auf, die ganze Situation konnte noch verschlimmert werden. Ich glaube, ich habe mich dann in meiner kindlichen Naivität und dann so ist dann auch so beeinflussbar, habe ich mich so ein bisschen beeinflussen lassen und habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. So, und dann war es soweit, Karneval nahte, Rosenmontagszug. Meine Mutter zieht mir das Bugs Bunny Kostüm an und schminkt mich wie ein Hase. Und dann habe ich noch Fotos gesehen, so, ihr kennt das noch, diese Fotobücher, wie ich auf jedem Foto quasi am Weinen war, denn was kann das Worst-Case-Szenario sein, dass Bugs Bunny Chris an Karneval den ganzen Tag versaut? Jeder darf einmal raten.
Hast du eine Plastikkarotte gehabt?
Nein. Nee, aber Selçuk, du bist wieder gut, denn meine Mutter hatte die Möhre zu Hause vergessen. Und ich fand das ganze Kostüm dann nicht mehr glaubwürdig, weil ich den ganzen Tag ohne Möhre rumlaufen musste.
Wieso hast du nicht einfach eine Zigarette mitgenommen?
Ja, keine Ahnung. Ich war immer am Weinen, die ganze Schminke war verschmiert, Alter, weil ich einfach keine Möhre bei hatte. Der Tag war richtig blau. Ich war kein Power Ranger, dann war ich ein verkackter Hase ohne Möhre, Alter.
Das Beste ist, Als meine mittlere Schwester, also.
Ey, warte mal, Stefan!
Warte.
Stefan, du hast doch gar nicht auf Aufnahme gedrückt.
du hast nicht auf Aufnahme gedrückt, Stefan. Wir müssen die Twitch-Aufnahme nehmen.
Ey, einen Moment, bitte. Leute. Wir nehmen einfach die Twitch-Aufnahme, dieses Scheiß da drauf, Leute. Nehmen einfach die Twitch-Aufnahme.
Aber, ganz kurz, als meine mittlere Schwester geheiratet hat, ne? Ich habe drei Schwestern und meine mittlere Schwester hat geheiratet. Und es war für mich so, es war wie meine zweite Mom so. Und in jedem Foto, wo du mich siehst, ich war sozusagen wie so, kennt ihr das, wenn kleine Kinder dann so Smoking tragen und so?
Ja.
So, wie nennt man die? Die Blumenkinder oder sowas? Auf jeden Fall habe ich auf jedem Bild geweint. Auf jedem. Und ich habe nur geschmollt, durchgehend.
Warum?
Ja, genauso wie du. Ich hatte halt Verlustängste, aber bei dir war es halt, weil du Bugs Bunny warst und kein Power Ranger. Aber was wäre passiert, Chris? Welcher Power Ranger wolltest du eigentlich sein? Der Rot oder der Weiß?
Rot, immer Rot, Digga, immer Rot. Rot,
okay. Was wäre passiert, wenn sie dir jetzt, wir nehmen jetzt nicht irgendwie ein Mädel oder sowas, aber was wäre passiert, wenn du der blaue Power Ranger geworden wärst?
Ich glaube, das wäre mir damals, Digga, alles wäre besser als ein Hase gewesen.
Digga, das ist krank, Digga, das ist absolut komplett krank. Also das ist
halt diese scheiß Gewalt, die Erwachsene ausüben können über Kinder, weißt du? So, das Kind hat eine ganz klare Vorstellung, was es haben will, und dann übergeht man das einfach mal so maßlos. Sie hat mir nicht Batman mitgebracht, sie hat mir nicht Spider-Man mitgebracht, nee, sie bringt mir fucking Bugs Bunny mit, weil sie sich denkt, oh, wie süß, mein kleiner Sohn im Hasenkostüm. Einfach richtig das Ausnutzen von Macht.
Leute, ich möchte mal ganz kurz einen kleinen Einwand machen, weil mir wird ja wieder Schuld hier zugeschoben, Leute. Ich möchte gerade kurz darauf verweisen, ich schwöre auf meine Mutter, Selçuk ist quasi mein Zeuge halt eben, ja. Und der Blitz möge mich mit dem Scheißen treffen, wenn es anders war. Wir haben gerade eben vor dem Podcast die Zuständigkeiten dafür getauscht, wer die Aufnahme für den Podcast macht. Ach, Chris hat den Ding eingeloggt. Ich bin als Gast-Account quasi eingeloggt, habe das eben abgegeben. Und es tut mir leid, jeder Zuhörer, ab jetzt habt ihr den vernünftigen Ton dann jetzt.
Okay, das bedeutet, Chris hat jetzt die Aufgabe, dass er die Twitch-Aufnahme vorher reinschneidet bis zu dem Punkt und dann auf dem Podcast.
Digga, die Zeit ist vorbei. Und dann, Leute, haben wir jetzt alle live, nach 200 Folgen, können wir jetzt Chris überprüfen, wie die Tonqualität jetzt quasi ist, die er aus der Twitch-Aufnahme rausholt. Und dann auf einmal kommt sein Clear-Studio-Microphone-Podcasting, was er zusammen. Ich habe jetzt schon Gänsehaut.
Ich werde einfach quasi wie so ein Laborant, werde ich einfach unsere komplette Twitch-Spur auf Edel versuchen rauszuarbeiten. Und das wird dann hinterher.
Ja, das ist natürlich jetzt die Sparmaßnahme, ne?
Aber im Gegensatz, Daniel,
falls du mal zuhörst. Ab jetzt läuft die Aufnahme.
Daniel, sorry, falls du zuhörst. Jetzt kommt das Messer im Rücken. Aber ich habe ja so ein paar mehr Handgriffe herausgefunden, wie man die Spuren noch ein bisschen knuspriger machen kann. Das heißt, ich glaube, die Twitch-Spur wird wahrscheinlich so auch verwendbar sein. Also von daher.
Digga, du bist jetzt gerade Daniel für die Knusprigkeit der Podcast-Ränder und hast einfach vergessen, auf Aufnahme zu drücken und wir müssen jetzt die ersten 15 Minuten oder so müssen wir mit einer anderen Tonspur arbeiten.
Zu meiner Verteidigung, ich habe heute zum ersten Mal diese Lobbyführung übernommen über Zencaster. Das heißt, es haben wir in 220 Folgen war ich noch nie der auf Aufnahme drücken musste. Das war immer Stefan. Jetzt hatten wir gleich on the fly, hat er gesagt, jetzt mach du mal kurz auf hier, ich bin eingeloggt, bla bla bla. Und ja, einfach.
Guck mal, weißt du, wie das ist, Digga? Kennst du so, stell dir vor, du führst so ein Unternehmen so und dann so denkst du so, ja komm, ich habe einen Sozialen, ich nehme so einen Schulpraktikanten. Und dann kriegst du so einen kleinen Spacken, Alter, der kommt da bei dir vorbei halt eben und am ersten Tag ist der schon zu spät. Er sollte nur erscheinen, so. Er hat zum ersten Mal sollte er jetzt diese Aufgabe, er ist einfach zu spät. Er ist eine Viertelstunde einfach zu spät und das ist das, was hier gerade eben quasi passiert ist, so. Und du bist halt dieser kleine 15-jährige Schulpraktikumsspacken, der quasi jetzt hier bei mir gerade aufläuft halt eben und jetzt die ganze Zeit durchbetreut werden will. Aber so läuft das nicht, Digga. Ich habe hier ein Konzept quasi erarbeitet mit Selçuk als meine rechte helfende schlagende Hand, so meine ich es quasi. Und ich sag's dir, die wird dich schon dahin treiben, dass du das nicht mehr vergisst, auf Aufnahme zu
drücken. Ich vergesse nicht nochmal. Ich guck mal, vielleicht bastle ich was aus dem Mix. Ich schau mir mal nachher an.
Ja, crazy auf jeden Fall.
Ja, ansonsten, Leute, ey, geisteskrank. Einfach drei Wochen nicht aufgenommen. Und ich muss einfach mal sagen.
Ich glaube nicht mal, dass es 3 Wochen waren.
Doch, es waren 3 Wochen, Digga.
Ja, fast, es waren 3 Wochen, ja. Und das Krasse war einfach, wie gesagt, ich habe einfach 4 Wochen nicht gearbeitet und lag nach der Messe ja so krank flach und dann ging es ja ab nach Thailand und dann irgendwie direkt zurückgekommen nach Deutschland, direkt wieder arbeiten und hier ist alles grau und boah, ich muss erstmal wieder reinkommen in den deutschen Tagesalltag. Wie nennt man das? Tagesalltag? Wie
heißt
das
nochmal? Rhythmus.
Ja, Rhythmus. Ja, okay, so in den Alltag.
Im deutschen Tagesalltag, ja.
Tagesablauf, whatever, I don't know. Ja, ich hoffe, euch geht's auf einmal gut. Ich habe auf einmal mega Bock gehabt. Irgendwie hat das schon gefehlt, so einen Podcast aufzunehmen.
Ja, also mir nicht so. Ich habe das schon ganz mal genossen, nicht jede Woche mir deine Schwafelei reinzuziehen. Nee, also ohne Spaß. Also wenn man es wirklich jetzt seit so vielen Jahren regelmäßig jede Woche irgendwie macht, ist es schon crazy, dass was man dann schon merkt, was einem dann fehlt in der Woche, obwohl es dann doch nur ein Termin ist, sage ich jetzt mal, ne, für jeden Donnerstagabend, ne. Ja. Aber und zumindest haben wir ein bisschen was gespielt auch und so in der Zeit, so. Also
was ist seitdem auch passiert, Leute, damit wir auch im Rhythmus, im deutschen Alltagsrhythmus bleiben? Wir sollten vielleicht jetzt direkt mal auf die Rezis gehen.
Digga, meinst du so komplettes Ding?
Dann können wir weiter schwafeln.
Off dry,
dann drücken wir auf dry auf einmal in die Rezis, Digga. Okay, alles klar, ich muss hier so mal kurz gucken, Digga. Ich bin ja überhaupt noch nicht vorbereitet hier mit meinen Jingles.
Puder Zucker in mein Arsch.
Puderzucker oder Faust. Die Rezis der Woche.
Digga, es ist auch total stumpf. Ich meine, klar, das ist jetzt quasi unser Podcast, sage ich jetzt mal so, wo wir immer was rein. Aber dass es quasi so irgendein Jingle gibt, weißt du, wo ich so der Sprecher bin, weil das aus irgendeinem Zusammenhang quasi, weiß ich nicht, gerissen worden ist, Digga, ist schon ziemlich seltsam. Jedes Mal, wenn ich das höre. So, aber wir müssen jetzt erstmal gucken. Es gibt ja jetzt noch ein kleines Problem. Weil eigentlich ist Selçuk der Zuständige für die Rezis.
Da haben wir gerade
er hat jetzt diskutiert. Das einfach nur, weil ich letztens diese schwere Rezi vorgelesen habe, oder die, sagen wir nicht die schwere, für mich war es ja ein Klacks halt eben so, aber für die Selçuk halt eben unüberwindbare Rezi quasi vorgelesen habe.
Das war
habe.
Die unüberwindbare Mauer für mich, ich kann das nicht.
Ey, ich hab die perfekte Idee. Wir haben ja gerade eine Diskussion angestoßen, ich bring sie nochmal weiter. Ich habe gesagt, Selçuk, ich find's eine Frechheit, dass du jetzt hier gerade versuchst,
sagst nicht Frechheit, sag bitte genau die Worte, die du benutzt
ich hast. Ich weiß es nicht mehr genau.
Okay, dann wiederhole ich sie.
Ja.
Soll ich es wiederholen?
Ja, mach.
Okay.
Warte, oder? Also.
So, okay, alles klar. Ja, ich wiederhole sie. Ich habe gesagt, jo Stefan, ich habe vorhin die Rezis bei uns in die Gruppe reingeschickt, kannst du sie dann später vorlesen? Stefan, ohne zu murksen, ohne gar nichts, hat sofort gesagt, jo, kein Ding, mache ich. Chris in dem Moment plötzlich, ey, warte mal kurz. Nee, Selçuk, du machst das. Ich so, Chris, aber warum? Ich stolper mich da jetzt durch, es hört sich scheiße an. Die Leute wollen ja irgendwo ein Audioerlebnis haben und nicht irgendein Gestottere. Dann sagt er, dann habe ich gesagt, ja, das wird doch affig. Und dann hat er gemeint, Selçuk, dafür bist du da. Du musst unser Äffchen spielen.
Ja, genau. Und pass auf, weil ich mir denke so, ey, die Jungs machen sich so viel lustig über mich und das ist so die Chance von für mich und für unsere Community, dass wir auch mal über Selçuk lachen können, wenn er sich quasi mit den einfachsten Sätzen ultra in abbricht beim Vorlesen. Und ich finde, das sollten wir halt so einbürgern. Und dafür, dass das irgendwie die, ich finde die Entscheidung, die sollten nicht wir übernehmen, sondern die sollte unsere Community nehmen, weil ohne unsere Community und unsere Hörer wären wir nichts. Und ich werde mal probieren, dieses Spotify-Feature auszuprobieren, also an alle, die diese Folge hören, guckt bitte mal rein. Ich versuche unter unsere kommende Folge, also unter diese Folge jetzt eine Abstimmung zu starten, wer das Vorlesen der Rezis übernehmen sollte. Und wenn dann die mehrheitliche Auswahl auf dich fällt, Selçuk, ich sage jetzt auch nicht, was es für Auswahlmöglichkeiten gibt, aber wenn die wenn die Mehrheit auf dich fällt, Selçuk, musst du auf jeden Fall ab jetzt immer vorlesen.
Okay, das bedeutet also, nochmal, wenn es fair ablaufen sollte, wirst du schreiben, Stefan auf einer fast professionellen Basis, ja. Selçuk
auf Affenbasis,
der sich auf Affenbasis da durchstottert, ja. Chris, der nicht lesen kann, aber gerne lesen würde.
Ja.
Oder? Und das war's.
Ja, okay, machen wir so.
Oder Daniel aus dem Off.
Ja. Aber wir haben, Leute, wir haben auch drei Rezensionen. Wir können einfach jeder eine vorlesen.
Wir haben vier, ich habe auch noch eine. Ich lese eine vor, Selçuk liest zwei vor, du eine.
Ja, auf Selçuk liest zwei vor. Okay. Ja, ich fange einfach an, Digga.
Ja. Das ist unfassbar. Jetzt muss ich mir die Rezis raussuchen, Alter.
Naja, du musst dein Handy in die Hand nehmen, es geht. Du hast es halt eben vorhin oder gestern da reingepostet. Chartable Review. Meeple-Porn Review, einfach empfehlenswert, 5 Sterne, Kuss, erstmal an der Stelle. Eigentlich schreibe ich nie Rezensionen, aber nach dem Treffen mit den Jungs auf der Spiel 24 und dem Dabeisein seit Folge 0 muss es einfach sein. Der Podcast ist das Beste, was Brettspiel Deutschland zu bieten hat. Jeder Spielegeschmack wird getroffen und was ich am wichtigsten finde, die Jungs sagen ehrlich ihre Meinung und loben nicht alles in höchsten Tönen, nur um von den Verlagen die Spiele abzugreifen. Die 4, temporär sind es 3, sind ehrlich und sehr nette Dudes. Digger war gefühlt der Einzige, der am Donnerstag auf der Messe mal Leute angesprochen und begrüßt hat, einfach sympathisch. Und die vielen Geschichten aus dem Leben der Dudes sind immer sehr unterhaltsam, nur Chris könnte ab und an mal den Mute-Knopf finden, aber mittlerweile hat man sich ans Geschmatze auch irgendwie gewöhnt. Macht weiter so und zum Schluss noch ein großes Lob zu Unfinished Business. Selten ein Spiel gesehen, was so geil gemacht ist und mal an alles gedacht wurde und nicht dem Reißindex verfällt. Von Lars.
Ehre, Lars. Wir küssen dein Auge.
Grüß, Ehre, Lars. Sehr nett. Und
hör die Schärfe, Selçuk.
Nee, weil was hast du gegen Lars?
Er hat mich nachgeäfft.
Ehre, Lars. Danke, Lars.
Ja, okay, sehr
schön. Ja, die nächste Rezi ist.
Es gibt immer noch den, es gibt doch hier den Kollegadiss gegen Lars Unlimited, gibt's doch quasi halt eben noch immer. Der fällt
aber
mir dazu.
Lars,
der, nee, Lars. Das ist immer Lars, aber der fällt mir dazu immer ein.
Die nächste Rezi ist von deiner Mutter.
Deiner Mutter? Ehre. Von wessen? Deiner, meiner oder ja, Chris' Mutter?
Da steht einfach nur deine Mutter.
Also eine von unseren beiden Mutter. Meine ist auch eben gekommen, ich frage ihn immer.
5 Sterne, Enttäuschung. Bisher keine Arschparade. Leider wird die Sendung immer wieder durch Brettspielrezensionen gestört. Grund genug für Daniel, alles hinzuschmeißen und sich auf seine McDonald's-Karriere zu konzentrieren. Spoiler, nachdem Daniel bei McDonald's gefeuert wurde, weil er den Gästen ständig Brettspieltipps anstatt Burger serviert hat, kriecht er zur Folge 300 zurück. Brettspiel geschädigt und pleite. Wir werden dich vermissen, du Wichser.
Du Wichser.
Ja, Mann, genau so.
Digga, beste Rezension des Jahres wieder mal, Alter. Irgendwie sind jede Woche die besten des Jahres dabei, Alter. Aber wir werden dich vermissen, du Wichser.
Komm, dann mache ich noch eine zwischen und dann kannst du noch eine.
Nee, das wäre die Spotify. Danach wollen wir mal die Leute auf was hinweisen, auf jeden Fall. Okay. Ja, so, die letzte, beziehungsweise die letzte Rezension in dem Sinne, geiles Teil von Pro Spezi. Pro Spezi.
Ja,
kam bei Apple Podcast rein. Hallo, meine Lieben. Ich habe euch jetzt innerhalb eines Jahres komplett durchgehört. Und wie ich es Stefan versprochen habe, lasse ich auch eine Rezi der Woche hier.
Oha, ich habe es ihm abverlangt.
Hier erfährt man quasi alles. Gefühlt ist es, als ob man mit seinen Kumpels am Brettspieltisch sitzt und zockt. Währenddessen kommen natürlich wahrscheinlich die Geschichten, die das Leben schreibt oder sowas.
Wahrscheinlich hat er das richtig geschrieben und Sergio konnte es gerade nicht.
Nee, vorlesen. Da steht einfach nur, währenddessen kommen natürlich die das Leben besser nicht schreiben kann auf den Tisch. So steht's drin. Ach. Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Dank euch musste ich schon das ein oder andere Mal rechts ranfahren, weil ich vor lauter Pipi in den Augen nichts mehr sehen konnte. Gefühlt kenne ich euch genauso gut wie meine besten Freunde. Ich danke euch für jede einzelne Folge und freue mich auf die nächsten 2000 Folgen. Bleibt so, wie ihr seid und besten Dank für alles. Euer Andreas.
Ja, geil, Digga, Andreas, mega, danke. Mega nett, Alter. Und ganz nochmal, ganz, ganz, ganz besonderen Dank. Guck mal, anscheinend habe ich dich ja persönlich darum gebeten, halt eben. Ich weiß nicht genau, welcher Andreas du bist, Digga, weil Andreas, ich sag mal so 70er, 80er rum, da hieß ja jeder Andreas, 90er rein, so, weißt du, was ich meine? Es gibt ja so ein ganzes Andreas-Versum in Deutschland quasi. Aber, ey, vielen, vielen Dank, weil das bedeutet mir echt viel, weil anscheinend habe ich dir darum gebeten, eine Bewertung habt. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Und man kann das ja natürlich, wenn man um irgendwas gebeten wird, kann man einfach sagen, ja klar, mache ich. Und dann, ja, leck mich am Arsch halt eben. Weißt du, was ich meine? Und du hast dir trotzdem wirklich dann Zeit genommen halt eben und dich an den Moment anscheinend erinnert und eine Rätsel geschrieben, Digga. Vielen, vielen Dank, Digga. Das ist extrem viel wert. Also genau, nicht weniger wert als die ganzen anderen Rezis, das will ich nicht sagen, aber es ist extrem viel wert.
Jetzt schwenken wir nämlich rüber auf die Spotify-Kommentare, beziehungsweise das, was halt noch dasteht und was Chris jetzt noch vorlesen wird. Leute, jetzt, wo wir es geschafft haben, die Spotify-Kommentare endlich freizuschalten und auch lesbar zu machen für uns und eventuell auch für die Leute da draußen, machen wir es ab jetzt so, dass ihr euer Feedback einfach immer zur letzten Folge unter die Folge als Kommentar reinschreiben könnt. Ihr könnt auch Fragen stellen, ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Und dann würden wir das jetzt sozusagen als Plattform nehmen, als Kommunikationsschnittpunkt zwischen euch und uns. Dann könnten wir jedes Mal auf die Folge rückwirkend was sagen. Und gleichzeitig können wir auch mit euch irgendwie Kommentare beziehungsweise Fragen beantworten. Ist eigentlich eine ganz coole Sache, das, was Spotify uns da bietet.
Genau. Vielleicht auch manchmal ist es so, dass wir die Themen mal zu kurz behandelt haben aus eurer Sicht her. Es war mit Markus, es war nach dem Spiel, wir haben unsere Spielerlebnisse erzählt und so.
Ich rede mal so davon, man weiß nicht mehr, was man letzte Woche geredet hat, aber wenn die Leute da Kommentare drunter schreiben zu Folge, dann kann man auch vielleicht noch ein bisschen Revue passieren lassen, was alles war.
Ich kann ja mal vorlesen, der Kommentar war unter der Folge 219 Schweizer Blutgeld. Der Kommentator.
Dass die Folge aus Schweizer Blut gemacht
hat. Der Kommentator war natürlich Jan. Und Jan hat geschrieben: Mashallah. Danke nochmal, dass ich euch Räuber. Ist auch ein, also okay, ich mache mich immer Selçuk lustig, aber wenn die Leute natürlich dann so Schreibfehler reinbringen und der Satz dann irgendwie keinen Sinn ergibt, dann kommt man automatisch ins Stolpern, weil man kann es ja nicht so on the fly ergänzen, weißt du? Ich mache nur von vorne. Mashallah, danke nochmal, dass ich euch Räuber, ich ergänze jetzt mal, ein bisschen mit meiner Kamera begleiten konnte, meine ich. Also steht könnte. Und viel wichtiger, ihr habt mir meine Liebe in die Bubble zurückgegeben. Seit 15 Jahren butter ich jeden Cent ins Hobby und versuche, alle möglichen Gruppen zusammenzubekommen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Doch durch euch habe ich das Gefühl, wieder Teil von einer Community zu sein, in der ich auch sein möchte und in der ich mich zu Hause fühle. Danke, Jungs. Ihr habt noch ganz Großes vor euch. Safe. Ja, Ehre, korrekt, Ehre, John, Digga, Ehre. Wir küssen
mega dein Auge. Chan, Digga.
Es war uns auch wirklich eine Ehre, dass du bei uns am Stand warst. Genauso wie Chris Kumpel, dein Kumpel hieß?
Florian. Heißt.
Florian.
Flo genauso. Leute, die ganzen Kameramänner, die bei uns waren, Can und Florian, Alter, die haben echt fette Arbeit geleistet. Can war, glaube ich, sogar einen Tag vor Florian noch da.
Aber ich habe gar nicht ein paar hundert Bilder von Can bekommen. Ich habe nur so ein paar bekommen.
Ja, Can.
Ja, du hast vergessen, die anderen paar hundert Bilder noch zu schicken, Digga.
Mach einfach 95 fehlen,
wie Transfer ja. Und schick einfach
rüber. Aber war Digga. Auf jeden Fall eine fette Sache, dass wir euch am Start hatten und ja.
Naja, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 84, Sergio.
83.
Also in Folge 83, ich beziehe mich jetzt wieder, weil du eben sagst, so, man weiß ja gar nicht, was in den Folgen so los gewesen ist. Ich habe ja Helgis Ding doch hier am Start.
Folge 83.
Bayern München oder die Beatles der Brettspiel-Podcasts?
Also es oha, da kam der legendäre Satz, wir sind das Bayern München der Brettspiel-Podcasts von
Digga, Chris ist das der irgendwo im Intro sagt, der ist da drin gefallen? Okay. Ich glaube, der kam schon mal vorher und das ist einfach nur so reproduced und wir haben noch festgestellt, dass wir auch die Beatles sind, Alter. Dann haben wir über die magischen Briefe quasi gesprochen, könnt ihr euch an die noch erinnern?
Ach du Scheiße, Alter.
Ja. Dann hatten wir über den virtuellen Regalbesuch bei Geekpunkt quasi gesprochen. Wir haben einen Regalbesuch bei Geekpunkt gemacht, den habe ich heutzutage quasi oft dahin gestellt. Er hat im Anons-Forum übrigens, um das nochmal kurz aufzulösen, weil wir ja, wir lösen das gleich nochmal ganz
kurz. Warte mal, du warst bei dem zu Hause?
Virtuell, du Spast.
Ach so, oha, das sagt man nicht.
So, pass auf, dann, oha, das sagt man nicht, du Wichser. Okay, pass auf. Dann haben Daniel My City durchgehypt.
Oh Gott.
Wir haben zum ersten Mal über Rainbow Six Siege gesprochen. Anscheinend war das damals so, keine Ahnung, kam es auf, dass es mal irgendwie rauskommt oder so. Was
hat der Chris gezockt gehabt?
Ja. Dann, das hat er damals noch nicht gezockt gehabt, Digga, nicht in Folge 83,
überleg mal, wie
Digga,
Folgen, drei, doch, das war der auf dem Tabletop-Simulator, haben wir es mit Stolle gezockt. Ja, ja. Überleg mal, wie viele Folgen seitdem rauskommen sind, bis das Ding ausgeliefert wurde, Junge. Einfach mal irgendwie über 120, 130 Folgen,
ey. Über Scarface 1920 haben wir gesprochen. Dann, warum hat Digga Die of the Dead gebacken? Zug um Zug Anniversary Edition haben wir gesprochen. King of Tokyo Dark Edition. Wizard. Wettlauf nach El Dorado.
Wer hat das gezockt?
H.C. Anderson.
Ja, keine Ahnung.
Wer hat das gezockt, Digga? Wer hat Wettlauf nach El Dorado gezockt?
Kommt mir auch gar nicht bekannt vor.
Ich hab's noch nie gezockt, deswegen.
Also Daniel bestimmt dann. Gezockt. Und wir haben abgeschaltet. Wir haben alle nur abgewiesen, sind ins Wachkoma gefallen, bis er fertig war. Insel der Katzen, Julian Imperium, Produktionskosten für Brettspiele. Dann haben wir über Filme quasi gesprochen. Okay. Record of Ragnarök. Was ist das, Digga? Prison hat da, das ist ein bestimmter Geist.
Record of Ragnarök ist ein Anime, ja?
Ja, okay. Prisoners. End of Watch.
Geiler Film.
End of Watch. Der unsichtbare Gast.
Ja.
In ihren Augen.
Du Kackfilm, Junge.
Loki.
Willst du mich verarschen, Alter? Hast du schon mal Prisoners gesehen?
Sag jetzt nichts gegen seine Lieblingsfilme, Chris. Call Me By Your Name und Mayor of Easttown. Sagt mir alles gar nichts, Digga. Das Zitat aus an dieser Folge ist jetzt schon, es gibt keinen Nicolas Cage-Film, der schlecht ist. er macht nur gute Filme.
Ja, naja, also dieser Wonderland, oder wie der heißt, der war nicht so geil.
Anscheinend ist auch in dieser Folge entstanden, dass Connie Dux eine Legende ist.
Absolut nicht.
Daniel hört andere Podcasts, ist aufgefallen in dieser Folge, ist damals rausgekommen. Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Ich trainiere fürs Martin mit Marvel-Filmen, das Marvel-Film-Trainingsprojekt fürs Martin. Einen Film angemacht, den allerersten, Wolverine war es, glaube ich, eingepennt, nie mehr weitergemacht.
Nee, Thor.
Nee, ich habe dir der Todesmarsch von Stephen King habe ich empfohlen als Buch und Selçuk spoilert CNP.
Was?
Ich weiß nicht, was CNP ist.
CNP.
Irgendeine Serie vielleicht, was er da gespoilert hat oder so?
Keine Ahnung.
Ja, das ist auf jeden Fall da los gewesen. Anscheinend richtig viel in dieser Folge los gewesen. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass wir das quasi noch haben.
Da waren die Folgen noch 3-4 Stunden lang teilweise wahrscheinlich. Ja, aber ey, wo wir gerade schon mal beim Thema waren, bevor ich jetzt gleich mal irgendwie ein paar neue Brettspiele bespreche und so, Was ist denn da, was hat denn der hier, der Basti da irgendwie?
Ach so, ja, um das nochmal kurz zu Ende zu bringen, Leute. Ihr wisst ja, wir haben von unserem Freund Basti, haben wir sein Produkt verfolgt. Er hat ja auch die Entwicklung unseres Unfinished-Business-Produktes begeistert, verfolgt und begleitet. Und so haben wir natürlich ihm auch das Beste gewünscht und wollten ihm die Möglichkeit geben, mit unserer Reichweite halt eben sein Produkt kostenlos zu bewerben, indem wir das einfach uns bestellt haben und wollten das dann quasi testen halt eben. Ihr kennt die ganze Geschichte, und ein schönes Review-Video dazu machen und ein paar Vergleiche anstellen, was es für Alternativen gibt und so weiter und so fort. Und dann ist das Geld ja zurückerstattet worden von ihm. Und dann wurde nie mehr was davon gehört. Die Leute haben irgendwie danach gefragt, was denn da hier und da so los wäre. Und auf jeden Fall hat er jetzt quasi ein Statement gemacht. Also falls ihr auf unsere Empfehlung hin auch euch Back bestellt haben solltet, solltet ihr auf jeden Fall alle eine E-Mail quasi bekommen haben. Und die kann ich euch ja einfach mal ganz kurz hier vorlesen. Das Ergebnis hat er im Anons-Forum, da haben auch Leute nachgefragt, was mit dem Ding ist. Leute, ich lese doch selten hier. Gab mehrere Anläufe der Druckerei, das zu fertigen. Sollte ja wertig sein, das ist denen nicht gelungen. Als sie mich zum dritten Mal vertröstet hatten, habe ich den Vorbestellern ihre Beträge erstattet, weil ich nicht weiter Geld von anderen haben wollte. Inzwischen habe ich zumindest meine Kosten der Druckerei erhalten, aber Schaden ist dennoch da, den mir natürlich keiner ersetzen wird. Aber das ist halt das unternehmerische Risiko. Aktuell habe ich noch keinen validen Zulieferer gefunden, der die passende Qualität in Kombi mit Fertigung in Deutschland, passender Papierherkunft etc. anbieten kann. Und davon mache ich das ja natürlich abhängig, sonst macht der ganze Krempel ja gar keinen Sinn. Was aktuell gut ist, dass durch die fehlenden Vorbesteller gerade kein Lieferdruck herrscht. So kann ich da auch eine gute Lösung anstreben. Das hat mich am Ende ziemlich genervt, dass es darauf hinausgelaufen wäre, eine halbherzige Sache zu machen. Gibt da Ideen, nochmal neu zu starten? Stress werde ich mir da aber keinen machen. Find's gut, dass euch das Thema weiterhin interessiert. Ich freue mich da auch, wenn es andere kommen, die bessere Ideen umsetzen. Alles hilft. Der Shop ist offline, weil der 39 Euro Grundgebühr im Monat kosten würde. Und ohne Verkauf macht das quasi keinen Sinn.
Schade, Marmelade.
Jetzt natürlich die Frage, man kann wieder tausend Sachen rauslesen. Ich lese einfach stumpf daraus.
Digga, der hätte niemals im Leben mehr als 39 Euro im Monat eingenommen.
Wir können das Ding einfach immer komplett für durchspinnen halt eben. Also, was eine Möglichkeit sein könnte, was ich also krass finde, er hat keinen Zulieferer gefunden. Das heißt, er hat quasi ein Produkt, also ein Produkt verkauft, in die Wege geleitet, ohne vorher einen entsprechenden Zulieferer zu haben, den man sich ja schon besorgen sollte oder das zumindest alles irgendwie klar haben sollte, oder man will dafür Samples natürlich irgendwie haben und so weiter und so fort.
Ja, das
und Samples. Das ist natürlich dann keine Druckerei hier in Deutschland. Also ich könnte ihm einfach wirmachendruck.de empfehlen. Da kann er das ganze FSC zertifiziert, super nachhaltig halt eben in Deutschland direkt zu Centbeträgen produzieren. Vielleicht hatte er das im Vorfeld auch vor und wurde einfach zu sehr exposed, dass er da irgendwelche krampfen Preise angestrebt hat. Digga, ich weiß es nicht, alles irgendwie Mutmaßung. Aber ich finde es halt schon crazy, dass du Kohle einsammelst von Leuten und hast im Vorfeld nicht auf den Weg gebracht, wie du das
produzieren willst. Ja, was auf jeden Fall gar nicht, was halt leider nicht zusammenpasst. Aber es kann uns auch scheißegal sein, dass er die Produkte im Stream schon am Start hatte. Er hat sie gezeigt, er hat sie vorgeführt. Und daraufhin findet er jetzt plötzlich keinen Lieferanten, der die richtige Qualität macht. Warum? Weil sie vielleicht im Massendruck plötzlich nicht mehr so geil sind, wie er sie vielleicht als Sample bekommen hat, macht für mich keinen Sinn. Aber whatever, kann uns scheißegal sein. Ich glaube auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Produkt nochmal gelauncht wird, aber wenn ja, let's go, dann kann man es sich vielleicht nochmal anschauen, aber ja. Whatever.
Yes.
Ja, das wird dazu halt eben. Dann ist das Projekt Back gestorben, Leute. Wir müssen dann wahrscheinlich bei unserem Spiel auch auf Plastiktütchen mal zurückgreifen. Was, Leute? Da beißt die Maus anscheinend keinen Faden ab halt eben. Wir hätten gerne bei ihm eine kleine Großbestellung dann ausgelöst nächstes Jahr. Aber naja, er kann sich ja gerne nochmal melden. Vielleicht kommt man nochmal überein, so dass wir ihm ein kleines bisschen aus seiner kleinen Misere raushelfen können. So, weil vielleicht muss das ja gar nicht so mega geil qualitativ sein, sondern für unsere Verhältnisse reicht das, was er da sonst so klar machen könnte, halt eben, dass wir ihm einfach so ein bisschen unter die Arme greifen.
Ich habe einen Trick, Digga. In jedem Stadtpark kannst du quasi einfach die Hundescheißbeutel rausreißen. Die sind sogar recycelt, auch umweltfreundlich, und dann kostet sich sogar gar nichts.
Ja, aber willst du unser Spiel in Dingens ausliefern? Vielleicht mal einen kleinen Abriss, Leute. Es ist momentan so viel passiert, bevor wir jetzt in das, was wir gespielt haben, einsteigen und so. Womit haben wir eigentlich die letzten Wochen Zeit verbracht? Ich habe viel entspannt, ich habe viel gezockt nach der Messe, Corona gehabt, war 2 Wochen quasi krankgeschrieben und wir haben an mehreren Sachen jetzt parallel gleichzeitig quasi gearbeitet, weil wir uns ja auch innerhalb unserer Strukturen ein kleines bisschen mehr professionalisieren wollen und unsere Arbeitsabläufe irgendwie halt eben geiler machen wollen, damit alles für uns weniger Struggle ist und so weiter und so fort, haben wir ein paar Änderungen quasi gemacht. Zum einen wird es den Sonntagsstream nicht mehr geben, vorläufig zumindest erstmal. Keine Pläne, den erstmal wieder ins Leben zu rufen. Der Sonntag ist jetzt einfach nur noch dafür da, wenn wir Bock haben auf irgendwas, halt eben uns was reinzuziehen, irgendwie was, dann benutzen wir den einfach für uns privat halt eben und streamen da ein bisschen rum. Das kann, wenn wir da mal was machen, wirklich ist es in unregelmäßigen Abständen und das heißt, was bedeutet das für euch? Ihr müsst euch einfach für den ganzen Hauptcontent, den wir halt eben sonst immer am Sonntag gemacht haben, den verlegen wir jetzt quasi auf den Dienstag, damit wir quasi alle Highlights am Dienstag immer haben, sozusagen, ja, wo wir unsere Reacts beispielsweise machen, wo wir unseren anderen ganzen Zinnober machen können, so wo so wichtige Sachen irgendwie passieren oder was uns persönlich halt eben interessiert, Brettspiel-News vielleicht mal wieder gucken oder so, es gibt ja viele, viele Sachen und außerhalb wird's auch wieder ein paar Streams geben, die aber komplett losgelöst sind, die ich wieder dazu benutzen werde, weil ich meine Kickstarter-Reihe noch fertig machen muss für YouTube. Da fehlen auf jeden Fall noch, ich glaube, I guess, 11 Videos beispielsweise. Die nehme ich ja beispielsweise vormittags immer auf. Wer da mal live dabei sein will, der kann dann gerne einfach mal hier bei Twitch reinfolgen und da mal vorbeischauen und ein bisschen gucken, was so da live abgeht. Aber für euch ist wichtig, der Dienstag und der Donnerstag bleibt bestehen. Der Sonntag ist jetzt erstmal nicht mehr am Stissel. Im Streamplan ist er, glaube ich, habe ich ihn auch schon rausgenommen vor dem Urlaub erstmal, dass ihr da quasi Bescheid wisst und da können andere Sachen passieren. Aktuell brauchen wir aber ein bisschen mehr Zeit und ihr müsst vorstellen, die Zeit, die wir in den Streams abends gemeinsam haben, das sind Zeitblöcke, sage ich mal, die wir halt immer fix für uns haben, wo wir alle zusammensitzen können, ja. Die hat jeder für sich immer schon instinktiv in den letzten Jahren sich zusammengebröckelt. Der Chris arbeitet immer in komischen Schichten und muss fahren und weiß nie, wann er zu Hause ist, ja. Und so zum Beispiel können wir uns da immer geil zusammenfinden zu den Zeitpunkten und an anderen Sachen arbeiten. Und wir brauchen momentan einen Abend die Woche, wo wir unser Controlling machen, wo wir letzte Absprachen noch machen, wo wir einfach gucken, wo das nächste Projekt hingeht, weil wir da einfach gesehen haben, wir müssen da jetzt enger noch dran zusammenarbeiten, um das Ding anständig auf die Beine stellen zu können. Das aktuelle Goal war ja, dass wir zum Digga-Wochenende einen Prototypen am Start haben, also eine Vordruckversion und keine Ahnung. Das, so wie das aussieht, ist das machbar. Also ich kann es ja mal so sagen, Spielmaterial, Purple und so Zeug, das ist quasi alles bestellt. Ich werde morgen Playmats hoffentlich, wenn der Markus Zeit hat, mit ihm zusammen machen, die beiden Spielbretter sozusagen als Playmat halt eben einmal machen. Von unseren Ortskarten sind jetzt Samples quasi angefordert, die sollen angeblich 10 Tage dauern, bis die da sind. Dann müssen wir die Gästekarten noch machen, die lassen wir aber in Deutschland quasi drucken, einfach weil es dann schneller geht, dass wir sie bis dahin noch an den Start haben. Und dann sollte auf jeden Fall im November der ganzen Sache nichts mehr entgegenstehen. Ja, und daran haben wir jetzt quasi gearbeitet, all die ganzen Sachen zusammenzubringen, die Timelines zusammenzubringen, was brauchen wir, was wollen wir haben, was gibt es alles für verschiedene Möglichkeiten. Die Anleitung habe ich jetzt nochmal umgeschrieben, die ist auch immer noch nicht fertig, die muss immer noch weiter gelayert werden. Es gibt noch viele, viele, viele Sachen quasi zu tun und dafür brauchen wir einfach momentan ein bisschen Zeit und deswegen gibt es ja nur 2 Streams pro Woche. Ja, aber ansonsten, Leute, wir sind mega guter Dinge. Ich muss sagen, die letzten 2 Wochen in meinem Urlaub, also bis Anfang dieser Woche, ich hatte ein richtiges Loch, also nach der Messe, dann krank, eine Woche nur gehangen, konnte nichts machen, Corona. Ich hatte richtig schwer, wieder reinzukommen und so die bisschen die Motivation auch jetzt zu finden, wieder, wie soll man das alles anstellen? Aktuell sieht das neue Projekt aus, obwohl wir halt eben zu 90%, sage ich jetzt mal, das so alles fertig haben. Sieht's wie eine riesige Mauer aus, das zu schaffen, dass wir bis nächstes Jahr zu spielen. Das ist der Best Case, dass wir das dann für euch quasi am Start haben. Aber auch so, dass wir das für uns natürlich auch möglichst gewinnbringend halt eben so eine Kampagne halt eben auch fahren können. Einfach damit wir aus Fehlern aus der Vergangenheit einfach lernen, um ein bisschen mehr Kapital anzuhäufen für etwaige Risiken, die wir in Zukunft dann besser selber tragen können, wo wir dann halt eben vielleicht bei kleinen Nebenprojekten nicht mehr dann auf euch angewiesen sind, sondern wir beispielsweise euch auch vielleicht mal mit einer 500er Auflage von irgendwas auf einmal überraschen können, so, weißt du, ihr wusstet es gar nicht und auf einmal ist es quasi schon, könnt ihr es euch schon snacken oder sowas halt eben, so, das wäre quasi auch unser Traum, vielleicht sowas in Zukunft mal zu machen, genau, und das versuchen wir jetzt also an den Start zu bringen. Wichtig ist einfach erstmal nur, dass ihr auf dem Digger-Wochenende zumindest, ihr könnt euch auf mplpn.de noch anmelden, sind noch ein paar Plätze frei, ist dann dort auf jeden Fall mal zocken könnt, so, das war mir persönlich wichtig, mein persönliches Weihnachtsgeschenk, was Markus da versucht für mich auf die Beine zu stellen, weiß ich mega zu schätzen, ich hoffe, das klappt alles. Ansonsten bin ich ein bisschen traurig beim Digga-Wochenende bestimmt, obwohl, aber egal, dann lass ich mir nicht anmerken, Digga. Aber also, was ich nochmal sagen wollte, nachdem wir alle zuletzt gesprochen haben, Mitte der Woche nochmal, das war dann wirklich, wir haben uns ja auch im Urlaub alle verlaufen, keiner hat was zusammen gemacht, keiner hat zusammen abgehangen, wir haben nicht zusammen gestreamt und keiner war auf dem Laufenden und ich habe jetzt gerade für so ein richtiges High, so ein richtiges Motivations-Up, weil ich jetzt gerade sehe, dass wieder voll viele Sachen passieren und es geht, vorwärts geht und es eventuell alles ganz toll werden könnte halt eben und nicht im Arsch endet wie so eine Bug-Aktion.
Toi, toi, toi.
Oh, ja, Leute, seid gespannt.
Ja, ich war ja leider in Fernost und hab quasi von den Jungs ja auch gar nicht so viel gehört.
Wie viel Boys hast du denn jetzt da quasi so?
Komm ich gleich zu. Okay. Also wie gesagt, also keine Sorge, Leute. Gleich geht's auch um Brettspiele für alle, die den Podcast hier gerade zum ersten Mal
hören. Digga, du warst 2 Wochen in Thailand. Was interessieren Brettspiele? Ich will jetzt hier die Thailand-Geschichten.
Ja, boah, keine Ahnung. Ich fange jetzt mal einfach an, so ein bisschen gestückelt zu erzählen. Also generell mir ging ja der Arsch auf Grundeis, weil einer meiner vielen, vielen, vielen Ängste, die ich als chronischer Angststörungsboy habe, ist halt immer, du buchst den Urlaub und wenn der Urlaub dann endlich nach 7 Monaten oder so eintritt, bist du krank. Bist das ganze Jahr nicht krank, aber wenn du in Urlaub fliegst, bist du auf einmal todeskrank. Ja, und wie soll ich sagen, das sah dann echt nicht gut aus. Und dann war ich wirklich so krank, dass ich fast schon dachte, komm, ich lass den Flug canceln und fliege ein paar Tage später. Aber hab dann gedacht, komm, ich kneife jetzt die Arschbacken zusammen und hab mich dann quasi krank in den Flieger geschleppt. Aber dann war wirklich dann zum Glück in den Endzügen, sodass ich in den ersten 1-2 Tagen in Thailand dann wieder klarkam. Aber, Alter, generell erstmal mit 2 Flügen dahin gekachelt, erstmal von Düsseldorf nach München, dann von München irgendwie nach Bangkok, war es irgendwie da irgendwie über 12 Stunden in einem Flugzeug unterwegs und weil das Lufthansa verkackt natürlich, Alter, unser Essen. Das heißt, Uli hatte extra alles sich drum gekümmert, in der App alles eingetragen, veganes Essen, bla bla bla. Und was war? Natürlich hatten sie dann, das ist auch so dumm, die hatten kein veganes Essen dann dabei. Das heißt, jeder fucking Flug, wie nennt man das nochmal? Jeder Passagier. Jeder scheiß Passagier in dem Flugzeug bekommt dann da sein Essen warm geliefert, so. Und dann ist aber kein veganes Essen da. Und dann sagen wir so, ja, gibt's denn hier irgendwie eine Alternative? Ja, nee, tut mir leid, gibt keine Alternative, so. Und dann hat sie uns Äpfel angeboten. Dann dachte ich mir, ja geil, okay, dann haben wir uns dann halt quasi durchgehungert und hab mich halt mega abgefahren.
Also habt ihr keinen Apfel gegessen dann,
oder? Ja, Uli war beleidigt, sie war am Schmollen, sie hat dann keinen Apfel gegessen, ich habe dann 2 Äpfel gegessen, aber das war
auch so. Ich hätte den Apfel auch nicht gegessen, Digga, Alter. Ja, wahrscheinlich so. Aber dann bring mir mal den Wagen mit den Nüssen her. Aber nur auf. Die guten Cashews und Uli, die Pekannüsse.
Digga, Uli hat stolz gezeigt und hat gesagt, nein, ich möchte auch ihre Äpfel nicht. Ja. Und Chris eiskalt, dann nehme ich 2.
Ja, ja, nee, und sie sagte dann so, ja, okay, dann bring ich ihnen gleich ein bisschen Alkohol, dann können sie sich das schön trinken nach der Mutter. Und ich denke mir so, was ist das denn hier, Alter? Ich kann es schon mal spoilern, auf dem Rückflug Lufthansa hat alles geklappt und wir haben unser Essen bekommen. Aber dann ist auch so ein Ding, wo ich mir dann denke so, ey, warum hast du denn irgendwie nicht als Grundgerichte einfach generell immer so ein paar Vegane am Start oder so? Und das ist dann halt auch nicht irgendwie, ach, keine Ahnung, egal. Lass uns, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich gelandet, und Junge, das war einfach so ein Faustschlag von Temperatur. Du steigst in Bangkok aus diesem Flughafen raus und dich haut einfach so ein Hammer von 35 Grad Temperatur in die Fresse, aber mit so einer Luftfeuchte, die du gefühlt noch nie in deinem Leben gehabt hast. So einfach, und du denkst dir so, Digga, wie soll ich hier 2 Wochen leben, Alter? Ich war so richtig geschockt, weißt du?
Warst du direkt so komplett durchgesaftet, geschwitzt? So,
ja, so dann, gefühlt.
Oder werden die Klamotten nie trocken? Oder wie stelle ich mir das
Finger,
vor?
Also mit einem Fingerschnips warst du komplett einfach beperlt, mit Schweißperlen so ungefähr. Aber ja, da sind wir halt direkt mit dem Taxi, wir sind in Bangkok gelandet, sind dann direkt mit Taxi in Bangkok reingefahren. Und kann schon mal als Ersten, waren ja hier Khao San Road, waren wir dann zwei Tage, haben dann so ein Hotel eingecheckt, was relativ cool war. Aber ich kann direkt schon mal sagen, Leute, es ist einfach geisteskrank, wie dreckig Bangkok ist. Und auch wenn ihr da durch irgendwelche Gassen läuft und so, und die Gerüche, die euch da so entgegenkommen, und wenn ihr dann auch seht, teilweise sowohl die Stände, die irgendwas verkaufen, oder irgendwelche Leute, wenn da einfach irgendwie rohes Fleisch da den ganzen Tag in der Sonne liegt und da gibt's keine Kühlketten und irgendwie, ey, es ist alles einfach so Gerüche, wo ich mir denke, ey, selbst wenn ich dann, Real Talk, Leute, wäre ich da hingegangen und ich wäre kein Veganer, und ich sage auch jedem nochmal als Ratschlag, wenn ihr da hingeht und euch nicht vegan ernährt, dann macht es für den Urlaub euch zuliebe trotzdem. Weil selbst wenn ihr euch vegan ernährt, könnt ihr euch natürlich auch irgendeine Scheiße einfangen, wenn ihr in irgendeinem dreckigen Stand irgendwo am Rand oder so irgendwas esst, so, wo keine Kühlketten eingehalten wurden. Aber ich sag's euch, wie es ist, wenn ihr euch irgendwas an Salat und Reis einfangt, ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn ihr euch an irgendeinem vergammelten Fleisch irgendwo oder Ei-Salmonellen reinfahrt. Also, ne, also ich wäre auf jeden Fall komplett vegan durch Thailand getrippt, selbst als Hardcore-Fleischesser, weil das ist wirklich eklig, was ich da alles gesehen habe, auch auf den Foodmärkten und so, das ist echt heftig. Aber ansonsten war halt Bangkok schon echt eine ganz coole Erfahrung. Wir haben ein paar Mal echt cool vegan da gegessen. Ich hatte direkt, wir haben uns auch direkt richtig geil massieren lassen. Ich hatte ja am Tag danach, also am zweiten Bangkok-Tag, hatte ich ja direkt Geburtstag. Auch dann wieder.
Wir haben den alle vergessen und haben alle zu spät gratuliert, außer Markus hat. Ja, wir haben alle den Geburtstag. Ich hatte Chris, glaube ich, ich hatte sogar Chris noch geschrieben an dem Tag irgendwas und habe es nicht gecheckt.
Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, auch wieder massieren lassen und so. Und als kleine Überraschung gab es dann von Uli und den Leuten, wir waren ja zu fünf da und ihre Schwestern sind auch dabei, haben die mir tatsächlich so einen Star Wars Escape Room in Bangkok gebucht. Und das fand ich halt einfach so eine super wilde Erfahrung, dass du dann einfach in Bangkok zu so einem Star Wars Escape Room gehst und den da so auf Englisch trippelst. Und ja, war auf jeden Fall eine ganz coole Erfahrung. So, war jetzt irgendwie kein High-End, nicht die Gasse, Stefan, ne? Du weißt,
also ja, die Gasse, Leute. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, Leute, wo ist in Bochum? Ist es
Bochum?
In Bochum, ja, die Gasse, Leute, ja. Snackt euch, geht. Nehmt euch eure Freunde, fahrt da hin und snackt euch einen unvergesslichen quasi rein.
Beste halt Escape Room ever.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr noch Terror haben wollt, dann geht noch zu dem anderen Raum, wo ich noch gewesen bin, wo ihr die ganze Zeit von der Frau gejagt worden, durch die Dunkel gejagt werdet.
Nee, war aber ganz süß gemacht, war halt so thematisch irgendwie, wir haben uns auf den Todesstern geschlichen und wollen dann irgendwie die Selbstzerstörungscodes herausfinden, um den Todesstern dann in die Luft zu jagen und wieder abzuhauen. Und ja, war ganz cool gemacht auf jeden Fall. Und war generell einfach, Bangkok war eine coole Erfahrung. Aber es ist, wenn ich sage, Leute, wenn ihr einen Thailand-Trip macht und ihr habt Bangkok irgendwo als Zwischenziel, ihr braucht dann nicht viele Tage, so ein ganzer Tag, maximal zwei reicht, dann zieht lieber weiter.
Dann sind wir ein ganzer Tag hast du Bangkok gesehen.
Ja, wir waren zwei Tage da. Ja, nee, aber was heißt, ja, aber Digga, was willst du, also keine Ahnung, du bist ja in Thailand irgendwie in so einem paradiesischen Land mit tausend geilen Inseln, weißt du, eine Insel cooler als die andere Insel. Und was willst du denn dann in Bangkok rumhängen? Das ist quasi einfach Berlin in Asien, so, weißt du, wenn du da irgendwie fliegst, da irgendwie hin, ein Paradies zu erleben, dann brauchst du doch nicht in so einer ultralauten, dreckigen Stadt die ganze Zeit abhängen.
Also aber du hast dann schon deine auch diese Beach-Momente und so mit wie Leonardo DiCaprio.
Ja, da komm ich
und hast dir dann da übelst die Bongs reingeraucht
oder ja, wie? Pass auf. Dann sind wir, sind wir direkt mit dem Nachtbus losgefahren und als erstes Ziel haben wir Koh Tao gewählt. Mit Nachtbus dahin gefahren, dann mit Fähre auf Koh Tao, war dann die erste Insel. Da waren wir, glaube ich, dann für drei oder vier Tage und kann auch direkt sagen, war auch mein Favorit, weil das ist eine richtig kleine, richtig schöne Insel. Das war super gemütlich. Wir haben uns da direkt einen Roller ausgeliehen und waren dann die ganze Zeit super flexibel, haben wirklich echt cool gegessen. Und dann war so der einzige richtige Reinscheißer, war dann quasi aber auch genau auf der Insel. Und wir sind dann wieder zu so einem kleinen Familienladen gegangen, der irgendwie auch recht gut bewertet war, auch bei Happy Cow. Und dann habe ich mir irgendwie, als wir das zweite Mal essen waren, habe ich mir gedacht, komm, ich bestelle mir so ein Sour Curry. Und weil das hat sich irgendwie geil angehört, Sour Curry. So, und dann hatte ich aber mal vorher gegoogelt und dann stand da aber auch irgendwie auch mit Fisch drin und bla und so. Aber dann kam der Kellner und sagte, jetzt zeige ich es auf die Karte und frage ihn jetzt auf Englisch so, yo, wie sieht's denn aus? Kannst du mir das Sour Curry eigentlich auch vegan machen? Und sagt er, ja, ist kein Problem. Dann dachte ich mir, geil, okay, machen wir so. Und dann kommt unser Essen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in dem Moment, wo er quasi, er stellt schon diese Schale mit dem Sour Curry auf diesen Tisch und ich habe schon gerochen, ich kann es nicht essen. Also ich kann es nicht essen, Alter. Aber ich habe dann gedacht, okay, ich habe direkt gepennt. Ich so, egal was da drin ist, es riecht wirklich wie eine offene Wunde, Alter. Also es war wirklich, ich habe selten sowas Krankes gerochen, Alter. Aber dachte, wir kommen auf, andere Länder, andere Dinger. Ich so, komm, ich probiere das wenigstens, vielleicht schmeckt es ja auch, ansonsten gebe ich es weiter oder so. Ich dipp meinen Löffel rein, steck meinen Löffel in den Mund, aber ich habe nur Brühe. Ich schluck runter. Boah, Digga, mir kam der Kotze hoch. Und ich gucke alle mit aufgerissenen Augen an meinem Tisch an und ich sag, da ist Fisch drin, Leute, da ist Fisch drin. Und also nein, der hat doch gesagt, das ist vegan. Ich so, da ist Fisch drin. Alle probieren so einmal halt außer Uli, ne, weil die anderen waren eh nur so halb vegetarisch, halb vegan so. Dann, jo, da ist Fisch drin. Ey, boah, ich direkt, boah, ich kann es nicht erklären, der Mix aus Geruch und aus diesem Geschmack, mein ganzer Magen-Darm-Trakt hat sich direkt so verkrampft. Ich habe direkt den Kellner gerufen, ich so, mal rangerufen und sag zu ihm so, ich kann das nicht essen, da ist Fisch drin. Also da ist kein Fisch drin. Ich so, da ist auf jeden Fall Fisch drin. Also nein, da ist kein Fisch drin. Und dann habe ich ihn nochmal so, ich so, da ist zu 1000% Fisch drin. Er komplett pisst. Er so, ich gehe jetzt in die Küche und dann, genau, ich habe dann gesagt, doch, da ist 100% Fisch in der Currypaste drin. Er so, nein, kann nicht sein, ich hol jetzt die Currypaste. Kommt wieder nach 3-4 Minuten mit gesenktem Kopf und nimmt einfach meine Schale weg. Und kommt dann wieder und sagt, ich kann mir noch was kostenloses Neues aussuchen. So, und dann war so, dann war halt einfach mein, weißt du, so irgendwie, ich keine Ahnung, das war irgendwie, ich habe noch nie so was Ekliges gegessen. So.
Hast du dann was Neues genommen, was kostenloses?
Ich habe mir dann wieder was bestellt, wo ich wusste.
Boah, der hat da draufgerotzt, bestimmt.
Zu 100% vegan, und das Ding war halt einfach.
Zu 100% draufgerotzt, vor allen Dingen.
Dann war,
zu 100% draufgerotzt und zu 100% vegan.
Ja, doppelt.
Zu 100%iges
Gewicht. Ja, meinetwegen kann er auch seine Eiersahne da drauf schießen. Hauptsache, ich habe kein Tier da drin, weißt du? Aber das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob es psychosomatisch war oder ob mein Magen-Darm-Trakt das einfach nicht gewohnt war, aber ab dem Tag, der Abend war halt durch. Ich saß die ganze Zeit an diesem Tisch, ich musste die ganze Zeit gegen das Kotzen ringen und habe einfach schon gemerkt, wie sich so die flüssige Scheiße sich in dem Endstück meines Arschlochs ansammelt und ich habe wirklich quasi, wie als ob ich jemanden in den Schwitzkasten nehme, musste ich komplett die ganze Zeit meinen Arschloch auf Spannung halten, weil ich mich sonst komplett eingeschissen hätte. Also komplett. Und ich habe dann den Leuten gesagt, so, ey, pass auf, ey, nimmt's mir nicht übel, macht euch noch einen coolen Abend, geht noch in irgendeine Bar. Ich muss aufs Zimmer gehen, weil ich kämpfe gerade echt ums Überleben. Und da bin ich halt mit diesem Roller nach Hause gefahren und dachte mir bei jedem Huggel schon, Alter, ich scheiße mich jetzt komplett hier weg. Ich scheiße komplett, die Hose ist gleich voll, so, weißt du? Pinke, kurze Hose, wäre einfach wie an den Beinen runtergelaufen. Hab's aber irgendwie in dieses Hotelzimmer geschafft. Hab einmal kurz gekotzt, hab bestimmt eine ganze Cola-Flasche voll, einmal richtig flüssig geschissen, hat auch die gleiche Konsistenz wie Cola. Und dann habe ich mich pengelig und am nächsten Morgen war alles wieder gut. Aber da dachte ich auch schon, Digga, ich hab da immer im Überleben gekämpft. Also diese Sour Curry Fischpaste, die hat mir wirklich den Kick, also, ne, ich glaube natürlich auch ein bisschen psychosomatisch, aber es hat mich so gestresst, dass ich da halt Fisch gegessen habe, Junge. Absolut abgefahren.
Was ist das für eine krasse Story?
Ja. Digga, es war wirklich
krass. Mein Wochenurlaub war langweilig. Ich hab zu Hause gesessen, ich hab gezockt, Digga, Alter.
Oh, ich hab ins Überleben gekämpft und ich hätte mich wirklich fast komplett eingekackt, Alter. Aber,
also ich muss dir jetzt ehrlich gestehen, Chris, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Dein Urlaub ging mit veganen Problemen los, hat fortgeführt
zu veganen Problemen. Krank in den Urlaub geflogen schon.
Ging weiter zu veganen Problemen,
ja.
Kamst an mit veganen Problemen und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, okay, wenn jetzt der Urlaub, die komplette Urlaub nur noch um die veganen Probleme geht, dann schalte ich jetzt gleich kopfmäßig ab und dann bist du endlich auf die Fäkalien gegangen. Und es war irgendwie, das war so ein krass, es wird richtig interessant.
Ja, also pass auf, ich kann jetzt einfach generell, ich spule mal ein bisschen vor. Koh Tao war dann ganz cool. Ich wollte dann erst noch auf so eine Shooting-Range gehen und ein bisschen mit Maschinengewehr schießen und so, aber irgendwie hatte ich dann, irgendwie habe ich mich dann nicht getraut. Das Geld war es mir nicht wert. Uli war die ganze Zeit eher so anti, boah, muss es wirklich sein, dass er jetzt irgendwie, weil die Tina meinte so, ja, wir können ja mit der Pistole schießen. Ich so, Digga, warum, ich kann ja mit einer Schrotflinte mit Maschinengewehr schießen, warum soll ich eine Pistole nehmen, Alter? So, weißt du so? Und irgendwie habe ich halt gemerkt, so, ich meine, Uli hätte natürlich nichts dagegen gesagt, so, ich bin ja ein erwachsener Mensch, so, aber ich habe halt schon gemerkt, dass die es, glaube ich, nicht so cool findet, dass ich da irgendwie mit Maschinengewehr rumballern gehe und so. Dann habe ich mir gedacht, komm, fuck it, dann mache ich das halt auch nicht.
Digga, lässt er sich reinlabern, weil er nicht mit Maschinengewehr in der Pumpkin ballern will, Digga, du bist einfach so ein Kloppi,
Junge. Ich war auch einfach zu geizig, glaube ich, Junge. Ich hätte da keine Ahnung, wie 60 Euro
ja,
für ein bisschen.
Wann hat, ja, dann hättest du halt mal 60 Euro bezahlt. Digga, jedes Mal, wenn ich in Südafrika war, bin ich auf die Range gegangen und habe da geballert, Alter. Kaliber 50 Scharfschützengewehr, Digga. Wie der Demolition Man und wie sie nicht alle heißen, Digga, Alter. Ich habe mit allem da geballert. Ich habe Kalaschnikow geballert, Alter. Ich habe mit dem M4 habe ich da rumgeballert, Digga. Es hat so Bock gemacht, die ganzen Dinger mal zu bolzen. Es hat irgendwie ein Fuffi gekostet und konntest von jedem ein halbes Mac oder so verreißen oder ein ganzes oder so, Alter. Ich sag's dir so, wie es ist. Das, ganz im Ernst, natürlich kannst du sagen, ja, es schießt und die, für die Tiere ist das nicht gut. Aber ich sag dir ehrlich, auf so eine Shooting Range, ja, da wird den ganzen Tag geballert. Da sind keine Vögel mehr im Umkreis, ja. Und da kannst du dich auch auf jeden Fall hinstellen und da ein bisschen
ja, schießen. Ja, nächstes Mal baller ich. Nächstes Mal mache ich so.
Ja, klar, auf jeden
aber
Fall.
Aber generell,
nächstes Mal macht sie wieder ein langes Gesicht und dann gehst du wieder nicht ballern, Digga.
Ey, und Jungs, ihr kennt das halt so. Wir müssen natürlich auch auf unsere Community hören. Und der Jekyll hat den folgenden Titel vorgeschlagen, den müssen wir jetzt natürlich auch nehmen. Und der heißt Eiersahne in Bangkok. Finde ich ganz gut. Auf jeden Fall, ja, weiter geht's. Koh Tao haben wir dann durchgespielt, waren dann wirklich die ganze Zeit beachen mit den Straßenhunden. Super geil. Wir haben uns dann so Subs ausgeliehen. Ihr kennt ja diese schwimmenden, diese aufblasbaren Surfbretter, sage ich jetzt mal, wo man Stand-up paddeln kann. Und irgendwie war dann die ganze Zeit so ein Straßenhund bei uns und irgendwie ist er dann einfach aus dem Nichts auf dieses Stand-up-Paddleboard draufgesprungen. Dann kam noch ein anderer Straßenhund und irgendwie waren wir dann mit den Straßenhunden da am Stand-up-Paddeln. Halt einfach voll geil gewesen. Irgendwie war das ein richtig geiler Start in den Urlaub. Dann sind wir nach ein paar Tagen
weiter. Kurz nicht aufgepasst, der Hund auf dem Paddleboard, der ist aber schon ziemlich weit draußen. Schatz, hast du das? Schatz, er wird, glaube ich, gerade abgetrieben. Er ist schon 100 Meter draußen. vielleicht war es doch keine so gute Idee, dass du den Straßenhund auf das Board drauf machst. Und also, nee, ist er selbstständig drauf? Ja, klar, der ist da selbstständig, ist er auf das Ding draufgeklärt hat.
Ja, ansonsten, was geht noch weiter? Dann sind wir als nächsten Stop, haben wir dann Koh Phangan eingelegt. Und Koh Phangan war halt auch ganz cool. Etwas größere Insel, hatten dann in einem Tag wirklich die größte Spinne, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, im Hotelzimmer gehabt. Wirklich, die war wirklich groß wie ein Teller. Also so eine richtig geisteskranke große Spinne. Und dann kam zum Glück einer von der Rezeption, haben wir dann Bescheid gesagt, der hat die dann mit dem Kescher rausgeholt. Und vor allen Dingen, Selçuk, wusstest du, dass Kakerlaken fliegen können?
Nope.
Ja, ich auch nicht. Wir hatten einen Tag, hatten wir dann auf einmal eine Kakerlake im Zimmer. Also wir hatten wirklich, also Leute, nicht, dass ihr denkt, wir haben jetzt in irgendein Loch gehaust, aber es waren so richtig geile, ja, jetzt Semi-Deluxe-Bungalows. Aber auf einmal hatten wir da so ultra große, dicke Urzeit-Kakerlake auf einmal an der Wand. Und haben wir irgendwie versucht, die zu fangen und rauszubringen. Junge, auf einmal fliegt dieses Viech, Selçuk. Ich wusste, das kann doch keine Kakerlake sein. Kakerlaken fliegen nicht. Und dann haben wir halt gegoogelt, ja doch, Kakerlaken fliegen halt nur super ungern und wirklich nur, wenn es sein muss. Junge, dann haben wir da wirklich mit vier Leuten versucht, die Kakerlake zu fangen und auf einmal ist sie unter das Bett gekrabbelt. Und dann sage ich so, ja, okay, alles. Und dann, okay, was mache ich jetzt? Ich so, ey, ist mir scheißegal, Leute, ich schlafe auf jeden Fall nicht in diesem Hotelzimmer. Ich schlafe hier nicht drin. Und dann haben wir da irgendwie das halbe Zimmer auseinandergebaut und dann ist Simone hat sich dann wirklich geisteskrank, wie bei Jules Dschungelcamp, ist Simone dann mit einem Glas unter dieses, wie bei der Bundeswehr, unter dieses Bett gekrabbelt und hat dann quasi versucht, da diese Kakerlake zu fangen, die dann da wieder rausgeflogen ist und ey, super wild. Auf jeden Fall, dann haben wir auch wieder Roller ausgeliehen, waren da die ganze Zeit cool unterwegs. Und
Digga, dir ist schon klar, dass Kakerlaken aber keine Einzelgänger sind. Wenn du irgendwo eine siehst, sind nochmal Dutzende andere. Das heißt, die eine, die du siehst, fängst du, tust sie raus und kannst dann wie seelenruhig in diesem Zimmer schlafen mit Dutzenden oder Hunderten anderen Kakerlaken. Zwischen den ganzen Kakerlaken-Eiern, die in deinem Kissen und in deiner Matratze drin sind, die du jetzt nach eingeschleppt hast.
Auf jeden Fall dann... Was ich noch zu Koh Phangan sagen kann, wir sind dann wollten die auf die Full Moon Party gehen. Und ihr kennt mich, Straight Edge Chris, hat sich gesagt, Leute, zu 99,9% komme ich nicht mit. Ich habe einfach keinen Bock, da irgendwie mit irgendeinem offenen Pickup über die komplette Insel eine Stunde zu fahren, um dann quasi auf der anderen Seite von Koh Phangan in der Full Moon Party teilzunehmen. Die größte Drogenparty und was weiß ich nicht, der größte Rave irgendwie in Thailand. Ich so, das ist nichts für mich. Aber macht ihr das? Ich will keine Bremse sein. Ich bleib dann hier im Hotel und gucke ein bisschen irgendwie YouTube oder lese ein Buch. Und was war abends dann? Die Leute machen sich fertig, machen sich alle schick und ich sitze da so und denke mir so, ach komm ey, irgendwie ist es ja auch so eine Erfahrung. So, du bist in Thailand, alle gehen auf die Full Moon Party, so, keine Ahnung, so, alle, so super viele Leute träumen davon, so irgendwie einmal im Leben auf so eine Full Moon Party in Bangkok zu, hier in, auf Koh Phangan zu gehen. Ich dachte mir, komm, fuck it, Alter, ich gehe mit. Ich muss auch sagen, war schon, also war super geil. Es war geil, dass ich mitgegangen bin. War halt so ein riesiger Rave am Strand. Alle Leute malen sich da mit fluoreszierenden Farben an und überall so Neonlichter und überall so Feuerkünstler und war geil einfach. War wirklich, war eine coole Erfahrung. Dann nach
Koh Phangan, hätte ich auch Bock drauf gehabt.
Waren wir, wie gesagt, vier Tage waren wir dann in Koh Phangan. Dann war als nächsten Stop haben wir dann Koh Samui eingelegt. Da waren wir dann nochmal 5 Tage. Und das war auch super schön. Ich überlege jetzt gerade, was mein Highlight von Koh Samui war einfach, dass wir uns dann so einen Trip gebucht haben zur Schweineinsel. Da sind wir dann mit so einem, haben wir so erstmal so einen Halbtagestrip zur Schweineinsel gemacht. Das ist so eine Insel, wo da hat damals so jemand wohl auf dem Markt ein paar Schweine gerettet, weil er sagt, er wollte nicht, dass die geschlachtet werden und hat die Schweine dann gerettet und hat die mit auf die Insel genommen und wollte die quasi so halten. Aber er sagt, irgendwie haben die dem wohl die Haare vom Kopf gefressen und hat die da quasi einfach auf der Insel frei leben lassen. Und die haben sich dann so krass vermehrt, dass diese ganze Insel einfach voller Schweine ist und so richtig süß. Und dann haben wir da die Schweine gefüttert und gestreichelt und sind dann hinterher noch ein bisschen schnorcheln gegangen. Und ja, das war eigentlich so, im Großen und Ganzen war das halt der Trip. Ich überlege jetzt gerade, Rückreise war halt asozial. Ne, erstmal von Koh Samui nach Bangkok geflogen, dann von Bangkok nach Düsseldorf geflogen, nach München geflogen, von München nach Düsseldorf geflogen. Dann war es irgendwie 24 Stunden unterwegs. Und Fazit ist einfach, ich fand Bangkok super cool. War eine schöne Erfahrung, aber ich müsste da jetzt nicht nochmal hin. Also, ich kann es nicht mal erklären, aber irgendwie, es war ein geiler Urlaub, aber irgendwie so, es war halt super der Krampf für mich da mit dem veganen Essen. So klar, es gab doch ein paar Läden, wo die so rein vegan waren. Das waren aber eher so weiße Mädchen-Yoga-Retreat-mäßige Läden, wo das Essen natürlich auch direkt das 5-fache gekostet hatte. Aber generell musstest du irgendwie immer den Leuten diskutieren und ja, vegan und keine Fischsoße und bitte kein Ei und dies. Und
kotzt mich auch an, Digga. Also es kotzt mich an. Ich habe auch gar keinen Bock mehr. Ich fahre auch in solche Länder, fahre ich auch einfach nicht mehr hin.
Dann es war wirklich so ein Krampf, vor allem nach meiner Fischerfahrung war es halt ein bisschen Abfuck. Aber ansonsten, ey, es, wie gesagt, es war super cool, aber Stand jetzt, ich musste erstmal nicht mehr hin. Also hab da alles gesehen. So. Ja. Auch komplett wild. Weißt du,
ein Land. Ja, schade, ich wollte eigentlich mit dir mal hin.
Ja,
Full Moon Party.
Ja, okay, machen wir. Aber weißt du, auch so super wild.
Ja klar, dann fahren wir direkt nochmal hier. Innerhalb von einer Sekunde.
So ein Land, wo Drogen verboten sind, teilweise lange Haftstrafen oder Todesstrafen, aber alle 3 Meter Coffeeshops. Alle 3 Meter, weißt du, irgendwie auf irgendwie Koh Phangan da hier auf dieser Full Moon Party sogar Stände, so, wo du dir quasi das Weed aussuchen konntest und hat der Typ dir deinen Kopf gestopft und dann konntest du dir einfach so an der Bong direkt den Kopf am Strand rauchen und so, also irgendwie komplett, wo du denkst, hey, aber irgendwie ist doch auch Todesstrafe, wie auf Drogen besitzt, aber andererseits irgendwie, ach, keine Ahnung, super wild.
Ich sag nur, Digga, ich will in Thailand auf jeden Fall nicht mit irgendwie Drogen erwischt werden, Digga. Wenn du da in einem Gefängnis landest, Junge, Alter, da erreichst du hier keinen dann Anwalt in Deutschland oder Botschaft oder irgendwas, Digga. Da liegst du erstmal in so einer, also 20, 30 Typen.
Dann hast du einen Quadratmeter hast du dann für dich, wenn ja, überhaupt.
Zwischen Typen, die alle nur irgendwie Thai sprechen, Alter, keine Ahnung, Alter. Und dich die ganze Nacht nur die ganze Nacht nur Thai boxen. Du kannst nichts machen, weil du einfach so, das ist einfach nur so, gerade ich, weißt du, so ein Hänfling, Alter. Ne? Bam! So gibt er dir so direkt, bitte nicht wieder auf den Arm, so er versteht gar nichts, wird schon aggressiv, weil man die ganze Zeit Deutsch mit ihm spricht und Englisch spricht er auch nicht, gibt wieder nur, sag's nur mal, sorry, er dreht wieder Schelle, weißt du, und du sitzt dann da, oh mein Gott, und das ist gerade erst 10 Minuten, ich bin gerade erst 10 Minuten hier und hab schon 10 Schellen. Ja,
ist schon richtig krass, es gibt auf jeden Fall einen YouTuber, beziehungsweise einer, der, keine Ahnung, 15 Jahre oder sowas, ich weiß nicht, wie viele Jahre, also über 10 Jahre, glaube ich, war er im thailändischen Knast, also das ist schon richtig krass, was der Typ erzählt, ein Deutscher. Das ist absolut krank. Also
aber zu eurer Frage von zu Beginn kann ich auch noch sagen, ich habe, wie gesagt, mich fast jeden Tag massieren lassen und einmal am Strand bin ich zu einer Massage gegangen und dann wurde ich tatsächlich auch von einem Ladyboy massiert. Also ich bin einfach reingegangen, hab gesagt, ich hätte gerne Rückmassage und sagt sie, ja, leg dich mal hin, Massage kommt und dann, ja, war eine Herrdame, Damenherr, Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es war sehr, sehr, sah sehr weiblich aus, aber hatte sehr
einen festen Griff.
Boah, geisteskrank, Bruder. Und das Geile muskulöse ist, pass auf, ihr kennt das ja, dass dann diese oft asiatischen Masseurinnen, ich weiß nicht, ob es Thai oder auch Chinesisch, ich sage jetzt einfach mal asiatische Masseurinnen, dass sie oft als diese Massagetaktik auch sich auf euch stellen und auf euch rauf rumlaufen, mit ihren Füßen massieren. Ja, und dann stand sie eher einfach auf mir drauf, Alter, und hat einfach keiner gedacht, er wiegt 40 oder so, aber hat halt einfach immer 20 Kilo mehr gewogen. Und ich dachte, ich sterbe da, Alter. Er hat einfach quasi auf mir gestanden und einfach, das war wirklich eine sehr, sehr harte Massage. Aber irgendwie, ja, war anders wild auf jeden Fall.
Und wie war das so Happy End-mäßig? Wurde dir da was angeboten dann auch? Oder das ging auch das so in die Richtung?
Thailand
oder?
Ist so bekannt dafür, so aus den Medien her, dass hier irgendwie Sextourismus, bla bla bla. Aber ist auch so ein Ding, da ist Prostitution eigentlich illegal. Also ich check
aber geht doch, man sieht doch trotzdem immer da die ganzen
Reportagen. Ja, das check ich halt. Ich stell dir mal, abgesehen davon, dass wir alle natürlich Prostitution irgendwie nicht geil finden, so. Aber stellt euch mal wirklich vor, da geht irgend so ein deutscher Tourist oder so.
Das ist ein legitimes Geschäft, also legitim. Also
ja,
es gibt ja auch Leute, die das legitim und freiwillig machen und selbstständiger Basis und so weiter. Da ist nichts gegen einzuwenden.
Jede Frau, die das aus freiwilligen Stücken macht, ist aber trotzdem durch ihren sozialen Umfeld dazu gezwungen, das zu machen. Es ist nicht ein richtiges freiwilliges, Stefan. Egal, anderes Thema. Was ich euch sagen wollte ist, stellt euch doch mal vor, da geht so ein Sextourist hin, um dann da irgendwie quasi mit irgendeiner Dame halt Sex zu haben. Und dann ist es einfach so ein abgekartetes Spiel mit den Cops, weil die alle auch komplett hier korrupt sind. Und dann klopft er einfach an euer Zimmer und dann sagt er, ja, alles klar, was machen wir jetzt? Entweder gibst du mir jetzt 10.000 Euro oder du kommst halt im Knast. Weil da ist halt Prostitution einfach illegal. Und ich denke mal, von beiden Seiten ja wahrscheinlich dann auch, weißt du, sowohl das Anbieten als auch das in, also generell so, ich würde niemals, egal was in Thailand, sei es Drogen, Prostitution, irgendwas, ich würde doch nicht auf die Idee kommen, da zu riskieren, Alter, irgendwie lebenslänglich oder so in den Knast zu kommen oder für ganz viele Jahre oder Todesstrafe, whatever. Also alle Leute, die da hingehen, für als Drogen- und Sextouristen, irgendwie lebensmüde kann man denn sein, Alter? Die
Bullen, es kam gerade ein Einwand noch im Chat, Thailand hat seit ein paar Jahren Marihuana legalisiert, nur so nebenbei. Ach, ja, das stimmt, aber ich glaube, dass wir haben das nachgeguckt, wenn mich nicht jetzt genau falsch erinnere, wird das jetzt gegen Ende 2024 wieder aufgehoben und ist dann nicht mehr legal. Das heißt, sie sind jetzt quasi dabei, das wieder zu kriminalisieren in den letzten 2 Monaten. Dann war es das wieder. Dann gibt es wieder Todesstrafe in der Stadt Bautzen.
Das ist halt einfach...
Holy shit, wirklich, Digga. Einfach komplett wild. Kranke Scheiße, Digga.
Ja, also bevor wir jetzt aber zu Brettspielen kommen, Stefan, du hast gesagt, ich soll dich nochmal dran erinnern, der Kombucha.
Nein, also das ist keine großartige Geschichte. Ich glaube, die auch schon irgendwann nochmal erzählt, Digga. Ne? Aber Chris postete so ein Getränk und ich sehe, hey, was ist das so? Kombucha. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Kombucha einfach so ein Pilz. Halt eben so.
Nee, das Kombucha bedeutet, glaube ich, einfach nur, dass es ein fermentiertes Getränk ist. Also es, egal, was du fermentieren lässt, das ist einfach
eine fermentierte Limonade. Ja, weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall so eine extra, so ein Kombucha-Pilz. Keine Ahnung, weiß nicht, Digga. Das ist halt so ein Pilz, Digga. Und mein Vater, ich habe ja schon ein paar Sachen, mein Vater erzählt immer, der hat zwischendurch immer so Projekte sich überlegt, die er dann halbherzig durchgezogen hat. So, woher habe ich das nur? Zum Beispiel hat er mal selber Heringe eingelegt oder so über ein paar Jahre und irgendwann das einfach nicht mehr gemacht.
Du hast übrigens recht, das ist ein Pilz.
Und zum einen hat er dann irgendwie vom Arbeitskollegen einen Kombucha-Pilz geschenkt bekommen und kam dann mit einem Kombucha-Pilz nach Hause. In so einem großen Einmachglas quasi. Das war wie so ein, ja, wie stellt ihr euch vor, wie viel passt da wohl rein? Keine Ahnung, so ein 50-Liter-Ding oder was, keine Ahnung. Und dann ist da das Zeug drin und dann wird der Pilz da reingetan. Ich glaube, kommt dann Zucker rein, damit er gut genährt wird. Und dann jückelt der Pilz in diesem Gefäß halt eben ab und am Ende das Wasser, was da unten drin ist, das kannst du halt eben trinken. Das ist dann sowas wie Kombucha-Tee. Schlag mich nicht tot, aber so habe ich das quasi in Erinnerung. Im Endeffekt, Leute, ist es mit dem Kombucha-Pilz dann so gewesen, ich glaube, wir haben da nie einen Schluck irgendjemand draus getrunken, aber dieser Kombucha-Pilz in diesem Glas stand halt 6, 7, 8 Jahre bei uns in so einem Keller. Wir hatten so einen alten gemauerten Keller, der war so außerhalb unter so einem Schuppen, so ein alter Bombenkeller aus dem Zweiten Weltkrieg.
Digga,
so, wie,
man
so, wie so ein Gewölbe, Digga. Und dann stand halt eben dieses Glas, was mein Vater da oben reingestellt hat, 6, 7, 8 Jahre, keine Ahnung, ist dieser Kombucha-Pilz in diesem 50-Liter-Glas quasi gewachsen sozusagen. Also es ist schon heftig, wenn du ihn in eine Haut, in eine menschliche Haut reingesteckt hättest, dann hättest du gedacht, Digga, krass, Alter, guck mal hier, ich habe hier ein Kind.
Aber habt ihr noch ein bisschen probiert?
Nein, Digga, Alter, keine Ahnung. Also erstmal, wir als Kinder fanden das sowieso total suspekt und komisch, dass man da von so einem Pilz irgendwie was trinken soll und keine Ahnung. Und nach dem Vater, der sich da gar nicht gekümmert hat, der Pilz voll wohlgenährt, da übelst eskaliert ist da in diesem Ding. Das war, ich habe das so in Erinnerung, als wäre das auch so eine richtig krasse Masse gewesen, wie so ein Gehirn oder so ähnlich. Das ist so ein riesiger, fetter Flansch, als hättest du so ein heftiges, mega krankes Organ. Genau so habe ich das quasi in Erinnerung, Digga.
Ekelhaft, Alter.
Vielleicht habt ihr das Ding dann irgendwie an ein Museum gespendet oder sowas?
Boah, vielleicht steht es heute noch da. Heute wohnt mein Onkel.
An irgendeinem botanischen Garten? Haus,
als seit 20 Jahren oder so. Boah, oh Mann, Alter, ja.
Ja. Ja, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr was gezockt? Zeit
ja. Ja, ich habe was gezockt, auf jeden Fall.
Ja,
also erstmal, es ist seit langer, langer Zeit erstmal so, vielleicht vom Digital bin ich momentan ein kleines bisschen weg von Hand Showdown endlich mal irgendwie, weil ich ein bisschen satt gezockt habe jetzt nach 2 Jahren, glaube ich, oder so. Habe mich nochmal alter Zeiten besonnen und hatte mir Arma 2 installiert. Und das ist ja schon wirklich alt, weil ich gedacht habe, ich habe damals auf Arma 2 coole Zeiten gehabt, da haben wir die DayZ-Mod damals gespielt und so weiter und so fort. Dann habe ich mir, das kann man heutzutage alles gar nicht mehr so leicht installieren, habe ich mir dann alles runtergeladen und das alles so gemacht mit Tutorials. Dann habe ich das gezockt und habe ich gedacht, Alter, oh mein Gott, Digga, sieht das alles scheiße aus. Und dann habe ich gesagt, ey, damals hast du doch den ultra übelsten Early Access von der DayZ Standalone dir geholt. Installierst du die jetzt mal. Und seitdem bin ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen DayZ halt irgendwie quasi am Zocken gewesen. Boardgames tatsächlich am Tisch weniger gezockt. Aber ich habe mit Björn und Dominik halt eben Speakeasy von...
Das wird interessant.
Vita Lacerda.
Das wird interessant, weil ich habe nämlich irgendwann mal, keine Ahnung, ihr habt das, glaube ich, gegen nachmittags, abends, glaube ich, angefangen. Auf jeden Fall habe ich nur auf meinem Handy gesehen.
Okay, um 17 Stefan, Uhr oder so haben wir
angefangen. Stefan hier mit Dominik unter anderem auch im Discord drin gewesen. Und dann irgendwann mal fast 3 Stunden später geschaut, ihr wart immer noch drin. Und habt dann nur gedacht, okay, ihr seid im TTS-Raum, irgendwas zockt ihr.
Und wir haben Speakeasy haben wir gezockt. Das ist, und zwar das ist haben krass. Wir da wirklich so eine... Gelernt? Dominik hat die Regeln vorbereitet, der hat es dann mit Dominik auch schon mal gespielt und dann hatten sie quasi eine Partie schon auf dem Buckel und dann bin ich dazu gekommen. Ich muss dazu sagen, wir haben nur zu dritt gespielt und wir haben auch nicht so lange gespielt, wie du jetzt denken würdest, Selçuk, weil ich bin zwischendurch mal eine Dreiviertelstunde einkaufen gefahren.
Ja, okay, alles
klar. Und da war einfach im Spiel, sind da drin und die anderen, ich kam zurück, weil ich gesetzt mich an den PC so, hallo? Und weiter so, hallo, beide direkt da, sind sofort da gewesen, und ich war super lange weg. Ich muss nur kurz zum Aldi, Digga. Ich war so lange weg gefühlt, Digga.
Ich habe mir jetzt den perfekten Zug überlegt.
Ja, genau. Und dann erstmal wieder reinkommen jetzt. Danke, halt eben. Bin ich dran?
Auf jeden Fall, es handelt sich ja, ist der Kickstarter aktuell immer noch online wahrscheinlich, ne?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich den Kickstarter nicht verfolgt habe. Chris ist da ja reingegangen oder Gamefound oder was er da quasi
ist. Das war ein Kickstarter auf jeden Fall.
Ja?
Der neue Lacerda, Speakeasy, Mafia-Thema, Prohibition, dies, das,
anderes. Genau, was willst du dazu sagen? Also ich erkläre euch erstmal was. Erstmal, das Ding sieht Bombe aus, ne? Also es sieht wirklich, also Artwork finde ich 11 von 10. Jeder hat so ein Spieltableau, was so ein bisschen wie dein Büro ist, ja, wo du so Stühle drin, so Stühle eingezeichnet sind, wo du dann deinen Worker so draufsetzt und du hast so verschiedene Bilderrahmen, wo du dann verschiedene Sachen halt einslottest, um deine Räume quasi noch so aufzuwerten so ein bisschen und so dass sich das ein bisschen so wandelt. Sieht einfach wirklich echt super nice aus, muss man sagen. Also wirklich, hat mir extrem gut gefallen. Der Hauptspielplan sieht auch super nice aus, alles extrem stimmig. Was machen wir in dem Game?
Ist auf jeden Fall noch online und hat bereits 1,25 Millionen.
1,25 Millionen.
Immer noch online? So.
Ja.
Bin auf jeden Fall drin, all in.
Ja. Was machen wir in Speakeasy? Jeder hat eine Mafia-Familie. Wir können Gebäude quasi auf dem Spielplan errichten. Und es kommt, ja, gibt halt verschiedene Locations, da kannst du dann eine Destillerie beispielsweise hinbauen, hat aber jeder eine von nur im Spiel, dann kannst du halt eben Speakeasies, das sind sowieso Kneipen irgendwie machen und dann musst du quasi wie bei Brass Birmingham in deinem Ding Bier produzieren Und dann müssen wir mit so einem kleinen LKW über die Bewegen-Aktion das Bier abholen und mit dem LKW über den Spielplan fahren, wie auch bei Auf Achse, um das dann bei den Speakeasies abzuladen und dann kannst du es dort quasi verkaufen. Also was machst du mainly in dem Game? Du versuchst Bier, du versuchst halt eben Alkohol zu produzieren, den mit deinem LKW abzuholen, über den Spielplan zu fahren und bei deinen Speakeasies quasi zu verkaufen. Der Spielplan, neben dann, also nur Gebäude bauen reicht nicht, weil es spawnen überall immer Polizisten. Am Ende ist das Spielfeld komplett voll mit Polizisten. Und wenn ein Polizist an deinem Speakeasy quasi ist, kannst oder an deiner Destillerie oder irgendwas, ist das quasi wirkungslos, kannst da überhaupt gar nichts machen. Es sei denn, du hast einen von deinen Mafia-Typen neben deinem Speakeasy eingesetzt. Das heißt, du willst möglichst viele Orte haben und du willst immer einen Typen direkt daneben eingesetzt, dass die alle abgesichert sind, dass die Polizei da kein Auge machen kann und du da alles verkaufen kannst und drum und dran. Thematisch denke ich mal so, hast du da einen Typen stehen, dann kommt die Polizei und der tut den dann immer bestechen oder sagen, hey, geh mal weg, wir kennen uns ja, komm, du weißt, was hier abläuft, wir haben unseren Deal oder wie auch immer, so nach dem Motto halt eben so. Und dann gibt's halt eben noch NPCs, Speakeasies, die am Anfang irgendwo verteilt sind und die, das sind so feindliche Gangs und die breiten sich quasi aus und nachher kannst du, ist alles besetzt, du kannst halt nichts mehr irgendwie was bauen, dann musst du halt andere feindliche Dinger quasi übernehmen. Man kann aber wirklich nur diese NPC-Dinger übernehmen, die sind auch alle einer Farbe oder wie auch immer, keine Ahnung. Du kannst nur die NPCs quasi halt eben übernehmen, aber nicht an die anderen Spieler. Das heißt, ja, während du bei irgendwie allen Mafia-Spielen, die mir bisher in meinem Leben entgegen, also die begegnet sind und von denen ich das eigentlich auch erwarten würde, dass ich meinen Mitspielern auch mal einen reinscheißen kann, halt eben so, ist in diesem Spiel zu 100% nicht existent, halt eben so. Das möglichst, also das meist Aggressive, was du machen kannst, ist halt eben einfach ein feindliches Speakeasy zu übernehmen. Dazu guckst du einfach, okay, also löst die Aktion aus für diese Übernahme, dann guckst du einfach, okay, in welchem Stadtviertel ist das? Weil in dem Stadtviertel ist immer liegen so Karten, so verschiedene Dons, die beherrschen das Stadtviertel. Und der hat dann Kampfstärke 10 und dann guckst du einfach, okay, wie komme ich jetzt auf Kampfstärke 10? Auf meinem Board habe ich jetzt noch 3, weil ich auch mit einem so einem Typen Mobster-Clan da befreundet bin, der gibt mir dann noch plus 3, dann habe ich 6 und dann brauche ich ja jetzt, keine Ahnung, einen mehr, dann kann ich noch so Revolverhelden, die ich auch mir kaufen kann, ist wie eine Ressource quasi, so Schläger, die du hast, ausgeben einfach als Ressource, um dann immer für jedes Ding plus 1, plus 1, plus 1 machen, dann gibst du noch 5 Schläger aus, dann hast du mehr Stärke und dann darfst du das Big Easy übernehmen sozusagen. Ja, was soll ich sagen, Digga, das ist das Game im Endeffekt gewesen, so.
Ich finde, es ja. Hört sich geil an.
Digga, es ist halt eben, also, es sieht super aus, Digga, es ist halt eben super, also, es spielt sich auch vollkommen okay, aber es spielt sich wie gefühlt, weiß nicht, wie Weather Machine, so ähnlich, irgendwie, keine Ahnung, also, ja, fühlt sich halt so super mittelmäßig an, es ist irgendwie nicht so krass, jetzt ist es irgendwie, sondern es ist alles so irgendwie belanglos. Ich habe am Ende, glaube ich, 208 Punkte gehabt oder 203, Dominik dann 208, also war kurz vor mir. Dann hatte nochmal Björn, glaube ich, nochmal 20 Punkte mehr. Also es kann nicht an meinem, nicht daran gelegen haben, dass ich irgendwie beschissen geplayt habe. Wir haben alle roundabout da die gleichen Punkte halt eben.
Also was so ja klar ist, der hat letztendlich auch eine Handschrift. Seine Spiele müssten sich ja irgendwo ein bisschen ähneln, weil er die Spiele nicht immer komplett von neuem schmiedet. Das heißt, er nimmt sich auch Mechanismen von da und da und würfelt die nochmal neu zusammen, macht da noch einen kleinen Tweak rein und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, in dem Niveau von Eurogames passen vielleicht Konfrontationen nicht richtig rein, weil man sich da ja wirklich eine riesengroße Engine aufbaut. Ich habe ja noch nie Lacerda gespielt. Ich vermute es jetzt einfach mal, dass du eine riesengroße Engine aufbaust und die auch sehr komplex in verschiedene Zahnräder, dies, das, Ananas zusammengefügt hast über einen großen Plan. Und wenn dann einer kommt und die einfach in die Mitte von diesem Plan scheißt, dann denkst du dir, ey, Alter, das passt jetzt einfach nicht. Hier geht es einfach darum, wer schafft es, seine Strategie
halt, am intelligentesten also durchzubekommen. Real Talk, du hast 11 Aktionen im ganzen Spiel nur. Also jeder macht nur 11 Aktionen. Es gibt oben eine Reihe von so Hauptaktionen, die du machen kannst halt eben. Und dann machst du in der ersten Runde, wählst du 4, dann 4 und dann nochmal 3, glaube ich, oder so. Oder wie war es nochmal? 4, 4, 3, 3 und dann in der letzten Runde nochmal ein. Darf jeder, in der vierten Runde darf jeder nur noch eine Aktion machen. Eine einzige. Mhm. Also im Endeffekt ist das, du, die meiste Zeit bist du damit beschäftigt, zu gucken, okay, wenn ich das jetzt mache, okay, wie hole ich da überhaupt was dann raus? Irgendwie so ja. Nach dem Motto.
Ja, wenn du
aber trotzdem gab's schon,
Scheiße gebaut hast, kriegst du es dann.
Genau, aber trotzdem gab es hier und da zwischendurch halt schon Punkte. Man wusste auch nie so genau, wo der andere quasi ist. Es hat auch so nette Mechaniken, dass du noch manche Sachen im Safe sammelst, da kannst du auch mal Geld rausnehmen, das ist am Ende quasi ein Siegpunkt wert, oder du kannst immer für halb so viel Geld rausnehmen, wie du Bargeld brauchst und keiner weiß nie genau, wie viel da drin ist und so. Das ist auch irgendwie ganz nett, aber insgesamt war es einfach so belanglos. Also wirklich, die Partie hat voll Bock gemacht mit Dominik und Björn und so, das Zocken und so, das war genau die richtige Partie und so. Das Game ist auch gut, wir sind auch alle nicht zu dumm für das Game irgendwie gewesen, aber das Game wusste einfach nicht zu überzeugen. Und von allen Lacerdas, die ich jetzt schon gespielt habe, ich meine, das sind jetzt, glaube ich, nicht so super mega viele, Sergio, ist jetzt aber keiner dabei, wo ich sagen würde, oh, den musst du auf jeden Fall ausprobieren. Aus meiner Sicht hättest du da irgendwas dran verpasst, Digga, bei keinem. Ich meine, welche habe ich denn schon gespielt? On Mars habe ich quasi schon gespielt. Echt? Dann, die Escape Plan habe ich quasi schon gespielt.
Boah, ich glaube auch schon,
Razor Machine habe ich gespielt.
Ich glaube schon, dass du so ein...
Das
so
mit
ein,
den Autos habe ich einmal
so
gespielt.
The Gallerist oder so. Kanban,
das in der Seldschuk Kanban habe ich auch mal gespielt, ja. Ja, weiß ich nicht, Digga. Das ist mir echt nicht wert, Alter.
Ich frage mich halt, kann man Lacerdas eigentlich nur noch Leuten empfehlen, die auf Lacerdas stehen? Oder gibt es da...
Digga, die Lacerda würde ich pauschal niemandem empfehlen.
Also, nee, generell so. Gibt es Lacerdas, wo du sagst so, boah, das könnte dir gefallen und das könnte eher dir gefallen? Oder ist es einfach ein Ding von, gefällt dir ein Lacerda, gefallen dir Lacerdas und wenn nicht, dann halt nicht?
Ja, wahrscheinlich so ein Ding ist
das. Also es ist halt einfach so, es ist halt einfach so ein Unterschied zwischen Western, so Eurogames und Lacerdas ist so wie Western und Italo-Western. Das ist halt immer so eine kleine Unterkategorie von Experten-Euros. Aber ich finde halt schon, dass wenn Leute auf richtig heavy Euros stehen im Vierer-Komplexitätsbereich, dass sie dann prinzipiell auch den Lacerda Games gefallen könnten. Ich muss halt auch sagen,
Speakeasy ist wirklich eins, also ich fand's, also eins der einfach, also wenn ich, vielleicht kannst du vielleicht das, ich habe jetzt nicht alle gespielt, aber vielleicht das zweiteinfachste vielleicht. Also wenn ich jetzt mal an Escape Plan denke, das hat ja, da machst du ja auch nur deine 10 Aktionen oder so. Und dann
es kann aber auch sein, dass er besser wird und dadurch die Spiele einfach nicht mehr zu so kantig sind. Weißt du, dass das einfach ein bisschen smoother läuft und dass das einfach, wie heißt es? Ja.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe alle bis auf Venus gespielt und wir haben auch die meisten sehr, sehr gut gefallen. Aber ich kann halt sagen, zum Beispiel The Gallerist ist bei mir ausgezogen, weil ich fand es eins seiner besten, aber irgendwie ist es so wie mit den meisten, es ist thematisch, hat es mich am Ende nicht abgeholt, dann so Bilder zu kaufen, Künstler zu supporten, Galerie auszustellen, irgendwie, das ist halt nichts, was ich mit den Leuten, mit denen ich meistens zocke, so irgendwie thematisch geil auf den Tisch bringen kann. Obwohl, Gallerist ist ein richtig gutes Game. Lisboa habe ich auch zweimal gespielt, ist, glaube ich, dann auch bei mir ausgezogen. Ich weiß, muss mal gucken, ob ich es noch hier habe, aber ich meine, es ist schon ausgezogen, weil das ist ja von vielen das Lieblingsding. Aber Lisboa hat mich wirklich am wenigsten überzeugt. Genauso wenig hier, Weather Machine ist beim ersten Mal zocken auch ausgezogen, hat mich auch nicht überzeugt. Dann, wie hieß nochmal der letzte, hier, Inventions oder so, denn, der hat mich auch nicht
überzeugt. Genau, Inventions habe ich auch schon gezockt.
Hat mich auch nicht so überzeugt, aber ich muss auch sagen, dass sowohl Escape Plan als auch Kanban und On Mars geisteskrank. Also ich finde das richtig heftige Games, aber also ungefähr die Hälfte von dem gefällt mir richtig, richtig gut. Das heißt, das ist jetzt wieder so ein Hit or Miss. Also ich will es auf jeden Fall mögen, weil es einfach geisteskrank
aussieht. Wann ballerst du die Lacerdas denn eigentlich?
Wie genauso oft wie meine anderen Spiele, Stefan, nie. Aber darum geht's ja gerade gar nicht.
Wie er gleich laut weißt wird.
Ja, muss er nicht laut werden.
Halt so akustisch. Das ist halt so eine dumme Frage. Ich weiß aber.
Ja, für sehr, sehr gut. Und im Vergleich zu. Genau, und vielleicht zu deinen, Vergleich zu deinen anderen Spielen halt eben so, wo eher ein paar slightly irgendwie dünnere, sag ich mal, dabei sind. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du eher davon eins erklären würdest und lernen würdest, als dass du dir ein Lacerda reinschaust?
Ja, viel höher. Aber nichtsdestotrotz, ich will es ausprobieren, ich will eins besitzen und ey, wenn es mir nicht gefällt, verkaufe ich es dann wieder. Ganz easy. Aber ich habe
auch immer Bock, das Ding zu haben. Genau. Das ist easy gespeakt auf jeden Fall, Chris. So. Wir haben auf jeden Fall zusammen noch vor der Messe, ich glaube am Montag oder sowas war das, haben wir zusammen Andromeda's Edge gezockt.
Haben wir nicht drüber
geredet? Darüber haben wir noch gar nicht geredet, nein.
Also Stefan und ich schon, aber du noch nicht, oder was?
Nee, wir haben auf jeden Fall noch nicht über Andromeda's Edge.
Ach krass, gar nicht? Ja. Ja, okay, interessant. Ja, dann hauen wir raus.
Ich kann leider Andromeda's Edge jetzt nicht mehr so gut zusammenfassen.
Ja,
ich
ist weiß auch, nur, dass das, so das freut die es freut die Hörer, dass es keine große Regelerklärung von dir kommt.
Ja, ich habe auf jeden Fall nicht mehr so krass viel in Erinnerung, weil für mich ist das Spiel irgendwie vergessensmäßig so krass eingespeichert. Ja, jeder ist halt unterwegs und hat halt seine Raumschiffe und kann sich da eine Engine zusammen. Alter. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Sorry, das war das Spiel für mich. Aber okay, du kannst ja ganz kurz mal thematisch das ganze Ding komplett verpacken und nee, mir mal, übergeben, lustig, dass ich dann lustig drauf scheiße.
Jetzt mal, ist lustig, mach mal weiter.
Ja, wie gesagt, jeder baut sich so seine Engine auf. Es gibt verschiedene Tech-Trees, beziehungsweise so Tech-Teils, die man sich holen kann. Und es ist ein Worker-Placement-Spiel, bei dem man Aktionen aktiviert, indem man seine Raumschiffe in Zonen setzt und dadurch dann Aktionen aktiviert. Da kann man irgendwelche was waren das? Es waren irgendwelche
wie die üblichen Twilight-Imperium-Sachen produzieren, bewegen, ja,
auf jeden Fall angreifen. Irgendwelche ektoplasmatischen Superkräfte kann man da auslösen und so weiter und so fort. Und dann kann man da Gebäude platzieren. Und währenddessen sind da natürlich auch noch irgendwelche Bots unterwegs, die in unserem Fall dann in exorbitant großen Viechern entstanden sind, die dann einfach mittendrin in der Map standen und die einen direkt angegriffen haben, wenn man da sich daneben gestellt hat. Und ja, auf jeden Fall war Andromeda's Edge etwas, was Chris sehr gut gefallen hat und er das dann mitgenommen hat, damit wir es zusammenspielen. Wir saßen da, die Regelerklärung war von Chris, ich sag ehrlich, war eine gute 2-3, wenn nicht sogar eine 2. Also für mich war das auf jeden Fall alles verständlich.
Ja.
Als wir dann fertig waren mit der Regelerklärung.
Leute, komm, ihr müsst mal zugeben, ich habe mich sehr verbessert, was Regelerklärung angeht.
Alles cool, ja, alles cool, Chris. Alles gut. Musst nur alles einmal erklären, ja, ja. Kaum was vergessen.
Es ist auch kein hochkomplexes Spiel. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist verständlich. Wenn man alles erstmal einmal richtig gehört hat und dann noch einmal in Movements, also wenn man das Board vor sich sieht, kann man da relativ schnell alle Verknüpfungen.
Aber mir sehen. Ist aber auch wieder aufgefallen, Sergio, wenn wir zusammen spielen, ja. Digga, du bist auf jeden Fall von allen, mit denen ich je gezockt habe, so mit bei den Top 5 von denen, die so, wenn du Regeln erklärst, so am langsamsten mitdenken, so. Weißt du,
ja,
die, aber, weißt du, was ich meine, dann immer nochmal so, hey, das hat er doch gerade eben erklärt, so.
Ja, bist du dumm? es geht darum, dass ich es nicht gewohnt bin, Regeln erklärt zu bekommen. Ich bin eben derjenige, der eben die Regeln immer erklärt. Und für mich ist es ungewohnt, sich eine Regelerklärung anzuhören.
Ja.
So. Auf jeden Fall, und gleichzeitig ist es einfach das Thema. Das Thema ist für mich
schwer greifbar. Deine Dummheit, Selçuk, das spielt einiges zusammen.
Okay. Auf jeden Fall musst du mir gleich noch ein Lob geben, weil ich habe zu Chris direkt, bevor der erste Zug entstanden ist, habe ich zu Chris gesagt,
ist gar nicht meins.
Kann jetzt schon sagen, das Game ist nicht meins. Und Chris dann, echt jetzt? Und ich dann, ja, ist egal, lass uns einfach losspielen. Und da erstmal kurzer hier Lob an mich mal wieder. Ich habe es auch ganz normal durchgezogen, ohne zu meckern, ohne
es uns malig zu reden.
Ohne irgendwas malig zu reden.
Aber am Anfang schon so die ersten 30 bis ja, 90
Stefan,
Sekunden
Stefan, schon gut Fresse
gezogen. Ne? Also war schon, man merkt es schon am Anfang, dass eigentlich ist er ziemlich
hart. Stefan, ich bin vorher 4 Stunden Auto gefahren und bin da angekommen und Chris hat das Ding schon gefühlt angefangen aufzubauen. Also chill dein Leben.
Du hattest keine Wahl.
So, okay, alles klar. Wir haben das Spiel fertig gespielt. Stefan hat gesagt, ja, ist irgendwie schon ein cooles Teil. Würde ich auf jeden Fall wieder zocken und hin und her. Ich weiß nicht, ob Stefan sich ziehen würde. Chris war super happy, dass er das Game hat. Und war auch super stolz drauf, dass Papa es ihm nicht malig geredet hat und hat gesagt, ey, geil, dass du das Teil hast so. Für mich war das Game halt what the fuck? Ich habe mich wirklich gefragt, wieder. Das ist dieses geile Zeug, über die Leute reden. Und da habe ich mir so im gleichen Moment gedacht, okay, wie wird dann wohl Arx sein? Oder wie werden die anderen krassen Hype-Titel sein, über die die Leute auch immer so schwärmen und so extremst euphorisch drüber reden? Weil für mich hat es jetzt wenig mit what the fuck, was passiert hier gerade? Das tut mich ja, das holt mich ja gerade richtig ab, Gefühl. Also ich habe das null. Ich habe gedacht so, okay, gut. Ja, dann ist jetzt jeder irgendwie hier an seinem Board und wir begegnen uns so, ich glaube, zweimal im Game und das eine Mal war das geilste, das war gegen Ende vom Spiel. Chris ist komplett schon voll abgezogen mit seinen Punkten. Ich versuche doch zumindest an Stefan irgendwie ranzukommen, dass ich sozusagen aus der Ferne Richtung Ziellinie noch gesehen werde und Stefan greift mich einfach an. Und ich sag so, Stefan, bist du dumm? Und Stefan reagiert überhaupt nicht drauf. Macht eiskalt so, ja, und dann mache ich das und jetzt würfeln wir und machen dies und so. Und ich so, Stefan, du greifst gerade mich an, ne? Das weißt du schon. Du weißt schon, dass Chris abgezogen ist und eventuell du die Chance hast, ihn. Stefan reagiert null drauf. Als hätte er einfach so, als hätte ihm jemand vorher noch mal gegen das linke Ohr geboxt und er hört nur ein Piepsen. Zieht sein Ding durch, Chris nur am Grinsen und meint so, ich verstehe es auch nicht, was er gerade macht, aber lass ihn machen. Ja, ist halt dumm von ihm. Danach war das Spiel vorbei, Chris hat gewonnen. Die haben noch so miteinander geredet. Ich habe mich nur gefragt, so, okay. Ja, cool. Also
mir Digga, ich habe also gewonnen.
Nee, Chris hat gewonnen.
Ich bin an ihm vorbei.
Nein, stimmt.
Ich habe gewonnen, Digga.
Chris, stimmt. Chris hat noch
gegen Ende gesagt. Ich habe meine Ziele verfolgt, also stimmt, ich habe es nur nicht gecheckt.
Stimmt. Chris hat sogar noch am Ende gesagt, boah, krass, ich hätte nicht gedacht, dass du am Ende noch so viele Punkte machst, aber das war ja dann durch die... Ich gewonnen hab.
Hä? Zu easy, der Game, Alter. Speak 100, easy, das Game, Junge. Speak
100%
easy.
Sicher.
Ja, aber es hat auf jeden Fall keinen Sinn gemacht, dass er mich angegriffen hat.
Scheinbar ja doch.
Nein, das hat nichts damit zu tun gehabt. Er hat mir einfach nur mein Move versaut, den ich noch am Ende gemacht hätte, damit ich ein paar Punkte bekomme.
Aber das ist wiederum geiler, weil man hier kann man zumindest auch die Kampfmechanik ist super stumpf, Digga. Also ich meine, da brauchen wir es gar nicht unterhalten. Du wirfst quasi so Würfel da gegeneinander irgendwie, keine Ahnung. So, also es ist wirklich extrem, also wie bei Spartakus-Style halt. Legst einfach gegeneinander die höchsten, zack, 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 und dann verrechnest du die Treffer und so. Es gibt's nichts gegen einzuwenden, ist zwar stumpf, aber es wird trotzdem gefetzt und es ist ein bisschen Lack noch dabei und so, wie das bei Schlachtenglück einfach so ist. Und es gibt Konfrontation in diesem Spiel. Während bei Speak Easy ist null. Nada. 0,0. Ein Mafia-Spiel, wo nichts Mafia-mäßiges passiert, außer dass Alkohol verkauft wird, Digga. Das ist so ein Moonshiner-Ding. Hätten sie meinetwegen, hätte ich den jetzt noch abgekauft, dass sie da einen draus machen. Du fährst durch die Hills von Kentucky und musst deinen Bourbon da abladen, den du dir da in deiner Badewanne zusammengeschustert hast oder so, weißt du, das ist ja aber Speak Easy, da sieht man wieder nur, Alter, es ist einfach auch krass und wie gut das auch wieder funktioniert. Der Lacerda presst sich das nächste Ding raus, spielerisch halt eben kein Ausreißer zu dem, was er bisher schon gebracht hat, kein schlechtes Spiel, die sind ja alle gut von ihm irgendwie, ne, keine Ahnung, ich bin da ja nur geschmacklich einfach ein bisschen eigen, so. Welches Thema könnte denn jetzt noch 1,25 Millionen? Lass uns ein Mafia-Thema machen. Da kriegen wir noch die ganzen Dullis ab, ja, die sich am liebsten
einfach... Die Frage ist wirklich, ja, aber ob er, ich weiß nicht, warum wir jetzt schon wieder auf Speak Easy zurückgekommen sind, aber ob er wirklich auf das Thema anfängt, seine Mechaniken drauf zu klatschen oder ob das wirklich so ist, dass es wie bei vielen anderen so ist, dass er seine Mechaniken erstmal im Kopf, dann spielt,
ich glaube tatsächlich fast schon, dass es das Thema zuerst da ist, weil
ich mir auch vorstellen.
Weil, Digga, es fühlt sich so ein
The Gallerist,
ergibt so alles so Sinn.
Das erzählen aber viele
und alles und so irgendwie.
Weil viele Leute das genau das sagen. Die sagen, das ist krass, wie gut er das Thema da aus dem Spiel rausarbeitet, so.
Pass auf, ich kann da nochmal kurz.
Digga, mindestens so krass, wie wir das Thema in Tims Spiel einarbeiten. Holy shit, Digga, Alter. Vital Lacerda, Alter, wird demnächst Meeple-Porn jünger werden, Digga. Er wird mal nach meiner Nummer fragen, um sich demnächst Tipp bei mir zu holen.
Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Jahr neigt sich ja langsam dem Ende und dass definitiv, wenn ich so eine Top 3 bisher in diesem Jahr nennen müsste.
Jetzt wird's wieder
beziehungsweise Tops, muss ich sagen, dass sowohl Arx als auch Andromeda's Edge bei mir auf jeden Fall in den Top 3, Top 5 drin sind. Also ich muss sagen, dass ich Andromeda's Edge, habe ich jetzt auch schon dreimal gespielt. Ich finde es richtig geil mit den Tech-Trees, die du hier aufbauen kannst, mit dem, wie es sich zockt und ich kann nicht sagen, warum, aber es drückt bei mir einfach Knöpfe beim Zocken. Material, Gameplay, irgendwie Optik, Haptik, irgendwie drückt das alle Knöpfe bei mir, dass ich sage, ich sitze da einfach und hab Bock, das Ding zu zocken. Das macht mir einfach Spaß. Ich weiß nicht warum, aber Andromeda's Edge drückt bei mir alle Knöpfe und ich
finde. Mittlerweile finde ich, ist das schon so, du guckst auf den Tisch drauf vom Digga-Wochenende und dann steht da so ein opulentes Basecamp wie Andromeda's Edge. Und du gehst ja dann vorbei und denkst ja, ah, Twilight Imperium. Und der nächste geht vorbei, denkt sich, ah, hier, was hast du?
Eclipse.
Eclipse. Der nächste rennt vorbei. Wie heißt das Ding, was Daniel 6 Stunden mit Markus gedribbelt hat?
Voidfall.
Ah, Voidfall! Digga, die Dinger sehen alle gleich aus, Junge. Ich habe mir gerade eben die Bilder dazu reingeguckt. Ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, so auf Anhieb, so ist es jetzt.
Ja, was auf jeden Fall, Chris, du kannst gleich weitermachen, was auf jeden Fall auch aufgefallen ist, wo wir das Ding aufgebaut haben, Chris uns unsere Trays gegeben hat. Wir gucken uns die Trays so an, lagern da unsere Materialien rein und dann irgendwie passt da was nicht zusammen. Wir heben so die Trays hoch, unten drunter das Spielertableau komplett übersichtlich. Du weißt ganz genau, wo alles hingehört. Legst den Tray wieder drauf, hast gefühlt ein Fragezeichen im Gesicht und denkst dir, hä? Das Tray macht's irgendwie nicht besser.
Ja. Mhm. Also ja, die Deluxe-Trays, die schaden auf jeden Fall die Übersichtlichkeit der eigenen Spielertableaus, während das sonst natürlich schon richtig geil ist, ne? Also diese Standees, die da normalerweise da am Start sind und so. Für diese anderen Raumschiffe oder Plättchen gibt es da nur für diese Feindraumschiffe und so. Das ist schon krank. Aber man muss, ich glaube, auch schon fast geht es an die 300 Euro ran, wenn du das halt als Deluxe mit allem Zip und Zap haben willst, inklusive Versand, glaube ich, oder was. Und das muss man sich natürlich dann schon überdenken, ob man dann sich nicht lieber für 50 Euro hier in Whistle Mountain zieht, weißt du. Und da wird man auch ewig drei Tage, wird man. Ich habe übrigens auch noch ein Foto gefunden, wie Chris, nachdem er fertig war mit Andromeda's Edge, warte. Hier mich kurz noch, ich habe es fotografiert. Es hat 24 Minuten gedauert, bis er das Deluxe-Sortiersystem eingeräumt hatte. Ich kann dir mal sagen, wie schnell ich das eingeräumt hätte, wenn das in Tütchen gewesen wäre und nicht in einem Deluxe-Sortiersystem. Und der Spielaufbau, Real Talk, der hätte vielleicht 10 Minuten länger gedauert.
Alter, warte mal kurz, der Spielaufbau. Chris hat, glaube ich, 45 Minuten gebaut, ne?
Übertrieben lange, mega krank lange.
Also, das war krass. Aber ist halt ein und wie lange hat das Spiel lang gedauert?
Das ging einigermaßen, glaube ich. Keine Ahnung, zwei Stunden oder so, ja.
Ja, Chris, sorry, wir haben dich unterbrochen.
Ach, alles gut. Ja, ich hab quasi, ich versuch's mal einigermaßen.
Du warst bei den Top 3, du hast erst 2 genannt.
Ja, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, was bei 3 wäre. Aber auf jeden Fall wären die beiden schon in meinen Top 3. Aber
Voidfall?
Voidfall ist ja nicht von diesem Jahr. Aber
wo ist Beyond Humanity?
Dann wäre nicht? auf Platz 1 wäre dann auf jeden Fall dieses Jahr natürlich Star Wars Unlimited. Also das ist natürlich außer Konkurrenz gerade.
Digga, dich müsste ich mal zwingen, also wirklich ohne Scheiß, dich müsste man mal zwingen, die Spiele mal wirklich zu ranken. Also du müsstest sie wirklich ranken.
Ey, so. Pass auf, ich kann es ja nachhalten. Mit den Turnieren, die ich gespielt habe und mit den Runden, die ich online gespielt habe, da steht ja genau getrackt, wie viele. Schätzt mal beide, wie viele Runden Star Wars Unlimited habe ich dieses Jahr gespielt?
200.
Selçuk?
500.
Ich glaube, ich habe online bei Karabas allein 800 Runden schon gespielt. Und dann war ich ja noch auf einigen Turnieren. Also
Was habe ich gewonnen?
Ich habe jetzt nur wirklich die am Tisch gedacht.
Also ich glaube, ich habe wirklich dieses Jahr schon 1000 Runden Star Wars Unlimited gespielt. Also es ist wirklich,
Was habe ich gewonnen mit meiner Schätz?
Nichts. Ich wollte einfach nur euch damit einmal zeigen, dass ich das Spiel wirklich ernsthaft feier. Okay, aber weiter geht's. Ich habe quasi 3 Neuheiten getestet, um mal hier ein bisschen was zu berichten zu können. Und zwar, ich habe 3 Personen.
Als hätten wir bisher noch nichts berichtet, Digga. Du Spaß.
Ja, ich habe noch nicht viel berichtet für unsere Community-Leute. So, für Leute, die darauf warten, was hat Chris so zu berichten. Danke. Also ich habe 3
Personen. Soll ich mal kurz einen Chris-Jingle machen, einfach damit wir ihn mal haben? Nein, ich mache ihn trotzdem. Nein. Egal, ob du es willst oder nicht, kannst du ja überlegen, ob du ihn nachher reinschneidest.
Chris, I feel his heart was deep in myself. He is why I'm listening. Perform the Big Small Chris Show.
The Small Chris Show.
So, ich muss mal aufschreiben hier, Rezi.
Wie am Ende noch selbstverliebt, dann noch so mitsingen. Die Chris Show.
Also, ich habe 3 2-Personen-Spiele getestet. Ich fange mal mit dem kürzesten an. Ich habe von Nerdlab Games, das sind die Macher von Mindbug, die haben jetzt dieses Jahr auf der Messe ein neues Ding rausgebracht, das heißt Agent Avenue. Wie gesagt, 2-Personen-Spiel, kannst es auch zu viert spielen, Aber ich sage euch, wie es ist. Ich habe die 4-Spieler-Variante nicht ausgetestet. Es ist eigentlich ein 99,9%iges 2-Personen-Spiel mit einer aufgebauten Team-Variante. Relativ easy. Thematisch irgendwie, ich glaube, so ein bisschen Mr. und Mrs. Smith. Irgendwie, ihr seid irgendwie mit euren Nachbarn oder ihr seid irgendwie Geheimagenten und wollt euch gegenseitig nicht aufdecken oder doch aufdecken, irgendwie sowas im Dreh. Aber thematisch gesehen einfach, ihr habt halt, ihr zieht immer Karten jede Runde und ihr habt halt verschiedene Tierkarten auf der Hand. Und die Tierkarten haben im Schnitt, glaube ich, 3 Level. Zum Beispiel, als Beispiel, du hast so ein, die Tiere sind dann natürlich auch angezogen wie Menschen. Aber hast du irgendwie jetzt beispielsweise, der Fuchs hat dann eine 1, dann darunter eine 3 und darunter eine 5. So. Und der eine hat dann zum Beispiel als ersten Schritt eine 2, als zweiten Schritt auch eine 2 und als dritten Schritt dann, du hast das Spiel verloren, whatever, so um den Dreh. Im Endeffekt ist es ganz easy, ihr habt ein rundes Board und da sind, lass mal, keine Ahnung, sind ungefähr 12 Felder drauf, da sind 15 sein, ich habe es nicht gezählt, und ihr startet auf den gegenüberliegenden Seiten und bewegt euch quasi einfach im Uhrzeigersinn auf diesem Board. Und wie das Ganze abläuft, ist einfach, wenn du dran bist, legst du 2 Karten vor dir ab. Eine offen und eine verdeckt. Und dein Gegner darf dann eine davon aussuchen, die er quasi bei sich auslegen möchte. Entweder nimmt er die offene oder er gambelt ein bisschen, nimmt die verdeckte. Und dann legen beide die Karte einfach vor sich ab und gehen so viele Schritte, wie auf der Karte abgebildet ist. Und jetzt kommt, warum gibt es verschiedene Kategorien in Zahlen? Also warum gibt es 1, 2 und 3? Wenn das die zweite Karte von demselben Typ ist, bewegst du dich so viel, wie in der zweiten Reihe steht. Jetzt die dritte Karte, die du von demselben Typ hast, bewegst du dich so viel Schritte wie ganz unten halt in der dritten Reihe ist.
Aber steht da Game Lost in der dritten, darfst du davon
nicht erfahren? Ja, pass auf, weil du versuchst natürlich auch, dann irgendwie den Gegner dazu zu bringen, dass er dann vielleicht irgendwie, wenn er öfter mal verdeckte Karten nimmt, versuchst du ihn natürlich verdeckt die zuzuschustern. Das heißt, du legst dann zum Beispiel eine richtig beschissene Karte offen aus und legst dann die, mit der er irgendwie das Spiel verlieren könnte, verdeckt aus, dann denkt er sich so, ja gut, Alter, diese beschissene Karte, die will ich nicht haben, dann nehme ich lieber die verdeckte. Und ja, das ist halt die ganze Zeit so ein I-Split-You-Choose-Ding, aber halt mit einer Hidden Information. Und du versuchst die ganze Zeit so ein bisschen Mindgame zu machen. Was will ich, dass er nimmt? Was hoffe ich, dass er nimmt? Und es zockt sich eigentlich richtig geil. Das Ziel ist halt einfach, dass du dann irgendwann den einen einholst. So, dass du willst halt den anderen einholen. Und sobald du den einholst, hast du das Spiel gewonnen. Das gibt dann quasi mit der in Anführungsstrichen Expertenvariante. Gibt's, wenn du auf diesen Eckfeldern zu stehen kommst, hast du eine offene Auslage an so Spezialkarten. Du kannst dann auch noch Spezialkarten rekrutieren, mit denen du irgendwelche Ongoing-Bonis hast oder einen Einmal-Bonus hast und so. Ich muss halt sagen, wirklich, es hat richtig Bock gemacht. Wir haben echt einige Runden gezockt im Urlaub. Ich muss aber auch dazu sagen, nachdem ich ungefähr 15 oder 20 Runden gespielt habe, ist das Ding für mich jetzt erstmal, da ist jetzt erstmal die Luft raus. Also ich kann halt schon sagen, das ist ein cooles Spiel, es macht Spaß und ist durchdacht, es sieht cool aus, es ist so ein kleines 10-Minuten-Spiel, sage ich jetzt mal, 10, 15 Minuten maximal. Und es hat eine coole Ebene, aber für mich ist es jetzt relativ schnell abgenutzt. Also ich weiß es nicht, ob ich es zeitnah nochmal auf den Tisch bringen würde. Jetzt gerade, wo jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt auf mein Regal gucke, es kam ja jetzt dieses Jahr, habe ich noch nicht gezockt, ich habe es auch mitgenommen, diese Seven Wonders Duell-Variante mit Herr der Ringe raus so. Und dann ist dann so ein Ding so, das dauert wahrscheinlich auch nicht viel, viel länger. Und dann denke ich mir, dann würde ich dann wahrscheinlich doch eher was zocken, was ein bisschen mehr Fleisch drin hat. So. Und aber wie gesagt, Agent Avenue ist ein cooles Ding, aber nach 20 Runden ist da bei mir die Luft raus. Dann habe ich endlich meine wohlverdiente Hardcopy.
Vor allem eben war es nach 20 Plays noch die Luft raus. Am Ende im Fazit war es nach 20 Minuten ist die Luft raus.
Ich habe mich versprochen. Ich meine natürlich nach 20 Plays. Danke.
Okay, fürs also ich meine 20 Plays, Digga, finde ich jetzt schon mal auch als positiv herausstellenswert, Digga. Ja, wann bringt dich ein Spiel mal dazu, das 20 Mal zu spielen, Digga? Das haben
die Spiele geschafft. Ich habe es natürlich mit in Urlaub genommen. Das war halt so ein Ding, was man abends auf Terrasse macht.
Aber Chris will etwas mehr Fleisch. Ist schon lustig, ja.
Also es halt, wie gesagt, ich habe es auf der Terrasse gehabt. Draußen haben wir es halt abends immer mal eben zocken können. Das war so ein kleines Ding, habe ich halt mit in Thailand gehabt. So, so und als zweites habe ich dann endlich meine Hardcopy of Knee Deep in Hexes bekommen. Und ja, muss halt sagen, es ist eine richtig schöne Produktion, ist ein cooles Ding. Die ganzen Miniaturen sehen ganz cool aus und alles. Und habe dann halt mit dem Gerrit eine Runde gespielt und es ist genau, wie ich damals gesagt habe. Ich bin ja damals in Wolpertingen auf das Turnier gefahren, bevor die Kickstarter-Kampagne rauskam und habe das Ding dann auch unterstützt. Und ich muss es immer noch sagen, es ist wirklich eins
der elegantesten Zwei-Personen-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Es spielt sich so easy, du suchst dir einfach zwei verschiedene Anführer aus, die kommen mit ihrem eigenen Kartendeck, du mischst das Kartendeck zusammen, hast auch noch ein paar Basic-Karten dabei und ab dann ist einfach du eine Runde, ich eine Runde, du eine Runde, ich eine Runde. Und dieses Command & Conquer-mäßige, Schach-mäßige, versuchen diese Basis vom Gegner einzunehmen, aber irgendwie auch ein bisschen zu bluffen und irgendwie Einheiten zu zerstören und immer diese Kampfgebiete auszusuchen und dann noch irgendwie Karten im richtigen Moment zu spielen. Und ich kann nicht erklären, was, aber ey, wirklich, Knee Deep in Hexes ist eins der besten Zwei-Personen-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und es gehört für mich, ist Knee Deep in Hexes, gehört, ich sag mal, in dem heiligen Gral der absolut geilsten Zwei-Personen-Spiele der letzten Jahre. Meiner Meinung nach ist halt so wie Mindbug, Redlands, War Chest, Knee Deep in Hexes ist dabei. Also ich finde wirklich, das kann sich in diese Riege der Creme de la Creme, der Top 10 Boardgame Geek besten Zwei-Personen-Spiele gehört Knee Deep in Hexes für mich rein aktuell. Und also ich finde es wirklich perfekt. Aber Stefan hat es ja auch schon mal gezockt.
Ich habe gar keins, Digga, Alter. Wieso habe ich eigentlich gar keins?
Ja, da muss man mit den Jungs nochmal ein ernstes Wort reden. Da muss
ich ganz Ding mit denen reden. Weil ich bin komplett deiner Meinung, Digga.
Es ist wirklich.
Es
ist auch so einfach zu zocken. Das kannst du mit deiner Perle zocken. Das kannst du mit einem Kumpel zocken. Du musst da nicht mal richtig deep drin sein. So thematisch wird das, denkt man erstmal, ja gut. So Command & Conquer, Taktik, Miniaturen, Karten. Das ist schon richtig hardcore, deep. Nee, Bullshit, Digga. Das ist so easy. Aber es zockt sich, obwohl es so easy ist, so geisteskrank deep. Das ist halt einfach, ja, geil. Und als letztes ist so ein Ding. Das habe ich hier von der Messe mitgenommen und das ist die Neuheit von Mind Clash Games und es ist Ironwood. Und muss erstmal sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Endpreis auf der Messe war, aber holy moly, ey, absolut geile Materialien drin. Du hast da, das ist ein Zwei-Personen-Spiel, das ist so ein, der Ironwood-Clan gegen den Blablabla-Clan, das ist quasi so ein Metall-Menschen, also ein Metall-Personen-Clan gegen so ein Holz-Clan. Und egal.
Wer kennt ihn nicht, der Metallklang
ja, gegen den Holz. Thematisch, ihr kennt das irgendwie in Fantasy, zwei Völker bekämpfen sich um irgendein Territorium und irgendwelche Edelsteine da, bla bla bla. Aber auf jeden Fall halt, die einen dieser Metallklan hat komplett Metall-Components, so einen riesigen Driller aus Metall und dann die ganzen Soldaten aus Metall und die Golems aus Metall und dieser Holzklan hat halt jetzt noch Holzmaterial. Und das sieht super cool aus. Im Endeffekt, was ist das Game? Ihr habt so eine Karte vor euch, die ist halt aufgeteilt in Waldgebiete und in Berggebiete. So. Und das ist halt, ihr habt asymmetrische Fähigkeiten, ihr habt asymmetrische Clans und ihr habt auch unterschiedliche Siegbedingungen. Dieser Iron Clan kann sich nur auf den Bergfeldern halt bewegen und auch nur in Warbands, also nur als Gruppen können die sich bewegen. Und diese Waldläufer, die können sich auch einzeln bewegen, aber die bewegen sich halt nur in den Wäldern. Die Waldläufer wollen einfach, die haben so ein extra Deck mit Orten drauf und die Waldläufer wollen quasi mit diesem Kartendeck können die quasi aufdecken, wo sich so Totems verstecken und wenn du dann quasi da bist, wo halt so ein Totem ist und dann diese Karte aufdeckst und auch eine andere Karte spielst, die sagt irgendwie, dass du es aufdecken darfst, dann kommt ein Totem auf die Karte und musst dann innerhalb von zwei Runden irgendwie schaffen, dieses Totem zum Randgebiet zu bringen und dann hast du das Totem quasi gerettet. Wenn du drei Totems rausgeholt hast, gewinnst du das Spiel. Der Iron Clan, der gewinnt das Spiel, wenn der quasi drei so Forges, drei so riesige, was nochmal eine Forge, wie heißt das nochmal?
Schmiede,
drei riesige Schmieden gebaut haben, so gewinnen die das Spiel halt. Und dafür müssen die aber den Driller erstmal durch die ganzen Berge heizen und der erstmal ordentlich Diamanten rausschürft, damit ihr mit den Diamanten hinterher quasi auch euch so die Dinge aufbauen könnt. Jeder hat halt ein dickes Kartendeck mit komplett unterschiedlichen Karten. Auf den Karten sind immer verschiedenste Sachen drauf. Ihr dürft euch bewegen, ihr dürft was bauen, ihr dürft, was ich, irgendeine Ongoing-Karte, die draußen liegen bleibt, die ihr jede Runde einmal schöpfen könnt und müsst dann halt versuchen halt irgendwie zu eurem Ziel zu kommen. Und der Metallspieler versucht natürlich, euch daran zu hindern. Der hat auch gewisse Karten, wie der sich quasi eure Karten ansneaken kann, dass der weiß, wo ungefähr die Totems aufkreuzen. Das ist ein bisschen so ein Gambeln. Ja, wo will der jetzt hingehen? Wo will der quasi, wo kommt das Totem hin? Da musst du natürlich so ein bisschen locken und ein bisschen austricksen. Und dann wird halt zwischendurch auch immer gekämpft, weil du kannst halt die Totems nur rausholen, wenn quasi da an dem Ort keiner von den Metallviechern ist. Also du bist halt die ganze Zeit konstant gezwungen zu kämpfen. Aber ich kann euch, also ich hätte gedacht, das ist ein Spiel, wo ich wirklich so
danach sage, ist eine 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10, geisteskrank. Aber irgendwie hat die erste Runde mich nicht so gefetzt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt am Ende irgendwie sagen konnte, boah, das hat geballert. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu langsam in Fahrt kam. Ich hatte so minimal dasselbe Problem wie bei Stefan, wie hieß nochmal dieses Hexenspiel und Hexenjägerspiel?
Boah, ich weiß genau, welches du meinst. Das Graue, das so braun ist, ne? Sieht so braun aus, wo du mal raten musst mit der Hexe. Wie heißt das?
Pagan,
danke, Pagan,
genau.
Selçuk.
Und ey, genau wie, pass auf, Pagan ist prinzipiell ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Und alle Leute, die geisteskrank auf 2-Personen-Spiele stehen, würde ich sagen, Leute, checkt das auf jeden Fall mal aus. Das ist echt ein super nice Game. Aber das Ding ist, es ist dasselbe Effekt, den ich bei Pagan hatte. Ich bin zu ungeduldig dafür, falsche Fährten zu legen und dann hinterrucks meinen Plan zu machen. Ich bin einer, der mit der Brechstange seinen Plan durchboxen will. Und ich sag euch, wie es ist, Ironwood ist ein super smartes Game. Es ist super geil, also durchgedacht. Sieht geil aus, es spielt sich fett und es ist wirklich ein richtig geiles Minecraft-Game. Aber ich bin, glaube ich, der falsche Spieler für dieses Spiel, weil es ist halt einfach, ich bin dazu ungeduldig. Ich will ballern, ich will durchziehen und dann zockt sich im Endeffekt auch irgendwie, glaube ich, doppelt so lang wie Knee Deep in Hexes. Und ich finde, Knee Deep in Hexes hat so eine geile, smooth Spielzeit. Du hast das Ding so irgendwie in 20 Minuten, 25 Minuten durchgedribbelt. Und dieses Ironwood ist dann eher so ein 50-Minuten-Ding, glaube ich. Ich muss es auf jeden Fall nochmal zocken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht das richtige Spiel für mich ist. Aber trotzdem ist es, glaube ich, echt ein Game, was ich finde ja so bei einer 8 von 10 wahrscheinlich einpegeln wird für die meisten. Also sollte auch jeder, der viel 2-Personen-Spiele spielt, sollte Ironwood unbedingt auch mal auschecken. Aber
ist Mindclash nicht schon dead, Alter? Keine Ahnung, die haben ihre geilsten Dinger schon rausgebracht und finden keinen Anschluss mehr. Die finden keinen Anschluss mehr an Anachrony, Digga. Sie finden keinen Nachfolgetitel, der an Tricerion anknüpfen kann.
Ja, aber gut,
sie haben die Anachrony Big Box gemacht, das Perseverance. Keine Ahnung, wie das angeknüpft hat. Also finde ich spielerisch wesentlich schwächer einfach als die anderen. Dann kam das mit den Sternen, dieses Astra oder was raus, was auch die absolute Gurke quasi gewesen ist. Jetzt kam das Septima, Digga. Septima sehe ich auch bei niemandem in irgendeiner Top-Liste irgendwo. Es ist verschwunden einfach.
Und die hängen mir immer in den Ohren. Da können wir spielen wieder Septima. Also ich fand es auch geil eigentlich. Also Septima fand ich auch cool.
Genau, stimmt, Voidfall ist von denen auch gewesen. Ja, das haben wiederum viele Leute gekauft, eben. Ja, das ist natürlich geisteskrank halt eben so.
Ja. Ich glaube, ist schon ein solider Verlag. Also ich glaube, die hat nur mit Astra haben die einmal richtig reingeschissen, glaube ich. Aber habe ich ja auch nie gespielt, aber du hast ja gezockt mit Svenja. Ihr habt ja beide
gesagt. Ja, Svenja war so enttäuscht, ist heute noch traurig. Ihr erstes Game, was ich gekauft habe, dann hat sie sich direkt, wie sagt sie immer, sie ist die übelste Schmutzgurke ins Haus geholt, ja, Digga. Aber ich darf es auch nicht verschenken oder verlosen oder irgendwas. Ich werde es mit Max einfach am Digga-Wochenende einfach einpacken und Schrottwichteln, dann ist es weg.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Leute, ich habe hier einiges im Schrank stehen. Stefan und ich werden uns, so wie es aussieht, Sonntag treffen. Plan bisher wäre auf jeden Fall Seti auf den Tisch zu ballern. Ich bereite Seti vor und Stefan
Ich denke mir die ganze Zeit nur, unsere Arkham-Kampagne muss weitergehen. Er kommt jetzt wieder.
Uli ist Sonntag arbeiten.
Ja, ich weiß. Ich weiß.
Ne, also ich bereite Seti vor. Stefan bereitet Monumental vor. Oder hier Monumental.
Mosaik soll ich vorbereiten.
Auf jeden Fall
ist es dann vorbereitet. Alternativ habe ich Whistle Mountain dann noch im Gepäck. Da
verpiss dich, Digga. Du bereitest nicht Monument.
Digga, wann soll ich das quasi machen, Digga, Alter? Ich bin hier der Geschäftsführer. Ich muss hier Sachen erledigen.
Wenn du mal am Taxi wieder wartest, wenn du im Taxi wartest, dass der Typ, den du zum
Arzt packst, ich kann morgens nämlich nicht hinsetzen und in Ruhe im Auto was lesen, Digga.
Stefan, dann nimmst du einmal eine dicke Kackrunde
Zeit. Jetzt bereite da einfach bitte zwei Sachen vor.
Bist du asozial?
Wieso?
Ja, Digga, weil ich schon Probleme habe, ein Spiel geil vorzubereiten. Kümmere dich doch einfach mal darum.
Ja, wenn nehmen wir mal eins erstmal und dann gucken wir mal. Lade mal Dominik noch ein. Was machst du Sonntag, Digga? Ja,
wenn es um Regeln geht, ich kann dich nicht abholen.
So, dann erzähle ich jetzt noch kurz meine Story von meinem Game, was ich noch gezockt habe. Und dann können wir, glaube ich, abrappen, denke ich mal,
ja,
oder?
Ja, okay.
Also, ich habe auf jeden Fall auf der Messe ein Game mitgenommen, was ich auf dem Tisch gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, uff, auf dem Tisch sieht es schon sehr messy aus, aber schauen wir mal, was wird. Und zwar habe ich mir Videogame Champion mitgenommen. Und zwar rein wegen dem Thema. Wir sind 90s Kids. Und unser Ziel ist es, in diesem Spiel die meisten Games durchzuzocken.
Leute, ihr hört es gerade als Hörer, gerade seine Augen leuchten, so wie seine Stimme.
Ja, ich weiß, weil das Thema einfach so gut ist. Wir wollen Videogames durchzocken, so viele wie möglich. Aber als 90s Kid hat man halt keine Kohle. So, jetzt muss man sich vorstellen, man baut dieses Spiel auf. Man baut ein Grid aus 8x8 Plättchen auf. Dazu an den Seiten gibt es dann die Aktionsplättchen, die dann zu diesem Grid hinweisen. Dieses Grid besteht nur aus Buttons. Nur aus Buttons, die einfach Zahlen aufzeigen. Also so wie man bei einem Super Nintendo Controller auf der rechten Seite die vier Buttons so sieht, so ungefähr sieht so ein Buttonplättchen aus. So. Und dann geht's weiter nach unten zu. Ihr müsst euch die Spiel-Area einfach mal vorstellen jetzt so, während ich es erkläre. Also ihr habt diesen Grid da oben mit diesen Buttonplättchen. Das sind die Aktionen, woraus ihr anfangt zu wählen und gleichzeitig auch eure Buttonplättchen sammelt. Dann habt ihr 15 Tarot-große Karten, die Games darstellen, die in der Videothek sind. Diese Games werden wiederum mit so kleinen Gems aufgefüllt, dass du weißt, jedes Spiel, was ein Gem drauf hat, mit so kleine Kristalle, die du drauflegst, bedeutet, das sind so die Neuheiten. Das heißt, wenn die in der Videothek sind, die bringen dir einfach, ja, du willst einfach die Neuheiten natürlich auch zocken, weil diese Neuheiten dir nochmal neue Erfahrungen bringen. Denn wenn du diese Gems später aufsammelst auf diesen Spielen, kannst du sie in dein Cheat Sheet, kannst du die reinsortieren. Das heißt, mit diesem Cheat Sheet kannst du noch mal ein paar kleine Sachen, so ein paar kleine Nebenaktionen, noch mal Siegpunkte und so weiter. Ein Cheat Sheet.
Ach, Cheat Sheet, okay.
Genau, ein Cheat Sheet.
Ein
Cheat Sheet, wo du dann deine Gems drauf platzieren kannst, kannst du noch ein paar Siegpunkte freischalten, Extraktionen und so weiter und so fort. So, das heißt, ihr habt eure 15 Karten da, so aufgefächert, Tarotkartengröße, das ist die Videothek. Da sind noch nicht alle aufgedeckt, die werden im weiteren Verlauf des Spiels werden die aufgedeckt. Dann geht's weiter. Unter der Videothek habt ihr den Kiosk. Der Kiosk hat Zeitschriften ausliegen, die man sich da kaufen kann. Und mit diesen Zeitschriften, die ja auch natürlich Gems drauf haben, mit denen man sein Cheat Sheet auch wieder füttern kann, kann man die Spiele leichter durchspielen. Die haben dann kleine Fähnchen drauf, mit denen die Spiele dann sozusagen zugeordnet werden an Genre. Und mit den Zeitschriften kannst du die Spiele leichter durchspielen. Also die kosten auch nicht viel. Ein Kiosk, so eine kleine Zeitschrift, kostet dich halt irgendwie einen Dollar. Kannst du dir irgendwie leisten. Dann geht's noch eins weiter drunter und jetzt sind wir im Spieleladen angekommen. Da werden wieder Karten ausgelegt in Tarotgröße und da kannst du dir Spiele kaufen. Hast aber keine Kohle, die kannst du dir nur von deinen Eltern kaufen lassen. Und unter diesem Spieleladen hast du nochmal einen Pausenhof. Das sind dann so ein bisschen die Achievements. Das ist so thematisch drauf angelegt. Du gehst auf den Pausenhof, zeigst den Leuten oder beziehungsweise erzählst den Leuten, Leute, ich habe das Game durchgezockt hier, ich habe diese Games durchgezockt und so weiter und so fort. So. Auf diese Art und Weise habt ihr euer kompletten Tisch ausgelegt. Mein Tisch ist 2,40 Meter groß. Alles komplett ausgebreitet, hat ungefähr 2 Meter von diesem Tisch eingenommen. Nur aus Karten.
Imagine, du bist jetzt auf einem Küchenstreamer,
nur,
Digga, dann
kriegst
du
das ja gar nicht hin. Nur aus Karten basieren, so. Was kann man aber jetzt für Aktionen machen? Man kann da zum Beispiel Spiele ausleihen, genauso wie es in der Bibliothek halt ist. Man legt da seinen Worker drauf, hat dieses Spiel sozusagen besetzt. Kein anderer kann das Spiel ausleihen und du kannst dir dieses Spiel ausleihen, kannst es dann bei dir zocken. Temporär natürlich, weil du hast das Spiel, du besitzt es ja nicht. Das heißt, wenn du das Spiel nicht in diesen Aktionsrunden zockst, dann legst du deinen Worker wieder weg und das Spiel ist wieder frei für andere zugänglich. So. Im Kiosk kannst du natürlich die Zeitschriften kaufen und so weiter und so fort. Und im Spieleladen kannst du dir die Spiele von deinen Eltern kaufen lassen. Jetzt kommt ein kleines Ding, was im Spiel immer wieder dich dazu führt, dass du deine collecteden Buttons, die du ja brauchst, um die Spiele durchzuzocken, immer wieder verstopft. Das sind sozusagen die du gibst Versprechen ab an deine Eltern. Ich werde lernen. Wenn du lernst, gibst du Versprechen wieder zurück. Das heißt, du hast deine Versprechen erfüllt. Du gehst zu der Oma, holst dir Kohle von der, kannst einen Versprechentoken einlösen. Und dadurch tust du deine Verstopfung für deine Sets, die du da sammelst, um die Spiele durchzuspielen, tust du dann wieder freischaufeln und so weiter und so fort. Das sind alles so ein bisschen thematisch angelehnte Aktionen, die du, sobald du dir so einen Teil nimmst an Buttonplättchen, kannst du eine Aktion orthogonal ausführen. So. Das alles schmiedet sich super nice zusammen. Das ist alles irgendwie thematisch. Alles, was du machst, von deinen Eltern, dir von deinen Eltern Spiel kaufen lassen, zu deinen Großeltern gehen, dir Geld geben lassen, damit du dir Zeitschriften kaufen kannst und so weiter und so fort. So, ich auf jeden Fall dieses Spiel aufgebaut, guck mir dieses Ding an, denk mir, fuck, Das sind einfach nur Karten über Karten über Karten über Karten, die einfach nur da rumliegen, über den ganzen Tisch verteilt. Was ist hier die Videothek? Wo ist der Pausenhof? Okay, den Pausenhof kannst du noch ein bisschen, kannst du noch sehen, weil das andere Karten sind, aber ansonsten ist alles messy einfach zusammengeworfen. Ich mich hingesetzt am PC, hab mir Schilder beschrieben und hab sie ausgedruckt und hab sie an diese Felder gelegt, damit man weiß, was ist da überhaupt? Warum ist da, warum liegen da 15 Karten aus? Warum liegen hier 3 Karten aus? Und so weiter und so fort. Und hab das erstmal so gemacht, dass du weißt, wo du dich überhaupt bewegst. Genauso wie die Aktion. Alles ist nur mit Symbolen gelöst. Natürlich irgendwie, dass es eben multilingual ist. Aber ja, dann würdest du einfach sagen, ich mach die Aktion, nehme mir einen Button und gebe 2 dieser Token ab. Dadurch kommt einfach kein Thema zustande und dadurch brauchte ich diese Schilder, damit das alles thematisch läuft und das alles beschrieben ist. Das Spiel zockt sich relativ smooth, wenn die Regeln erstmal einmal verstanden sind, wenn eine Aktion, wenn eine Runde erstmal durch ist. Und als wir fertig waren, weil letztendlich machst du nichts anderes außer Buttons sammeln, Button einlösen, das Spiel durchzocken, nächstes Spiel versuchen durchzuzocken, nächstes Spiel versuchen durchzuzocken, war dieses Gefühl von: Ey, das war thematisch so cool. Ich war irgendwie voll am Start thematisch. Die Regeln waren so cool, alles war cool. Aber das Spiel hat einfach nicht gezündet. Und es hat mir so weh getan, als ich dieses Spiel eingepackt habe. Und ich dann einfach beim Einpacken frage ich dann immer: Wie fandet ihr das Game so? Und dann kam immer nur so: Ja, ja, muss ich jetzt nicht nochmal spielen. Da ist dann so richtig so dieses Gamer-Herz zerbrochen und wir sind alles Gamer am Tisch gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, alter Scheiße, es zieht einfach wieder aus. Aber ja, Videogame Champions ist bei mir leider durchgefallen.
Aber warum denkst du, bevor du gleich dein Fazit erzählst, kannst du in deinem Fazit mit einbringen, warum denkst du, dass das Seal of Excellence beim Tom Wessel bekommen hat?
Puh, ich wollte sogar in meiner Rezi, ihr wisst ja, bei Instagram kann man nicht so viel schreiben, wie man manchmal schreiben möchte. Das heißt, man muss manchmal irgendwann mal, muss man einen Stopp finden, damit man auch einen bündigen Abschluss findet, dass man das abrappen kann, sein Fazit. Und ich wollte wirklich als letzten Satz eigentlich noch schreiben: Ich verstehe hier kein Seal of Excellence, weil das konnte ich nicht finden. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum das Spiel ein Seal of Excellence hat. Ich kann verstehen, wenn man dieses Spiel mag, aber auch wirklich, wirklich, wirklich nur wegen dem Thema. Aber ansonsten macht dieses Spiel sehr viel falsch, aber auch sehr viel richtig, weil es thematisch jede Aktion einbindet. Trotzdem, du machst so viel Standardzeug, was du in zig Spielen gesehen hast, und das auch noch nicht so smooth, wie man es gerne haben möchte. Und ich verstehe wirklich nicht, was Tom Wessel und die Dice Tower Crew sozusagen darin gesehen hat, diesem Spiel ein Seal of Excellence zu geben. Es ist wirklich für mich, also eines der größten Fragezeichen, die ich bisher für diesen Kanal hatte, wirklich ohne Scheiß. Also es ist jetzt, ohne dieses Spiel so schlecht zu reden, aber es ist ein Spiel, was sich so in der 6er bis 7er Ebene einordnen kann, wo sich sehr, sehr viele Spiele einordnen können, die einfach ganz gut sind. Aber das Game hat kein Seal of Excellence, Alter. Es tut mir wirklich leid. Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Es wird auch, glaube ich, keinen Gamer oder keinen Brettspieler geben, der sagen wird, das ist eines meiner Lieblingsspiele.
Bro, und du darfst auch nicht vergessen, Tom Wessel war der Typ mit der gelben Jacke und der blauen Krawatte und dem roten Hut, der ganz einsam gegenüber vom Meeple-Porn stand, abgehangen hat 4 Tage lang, Digga. Er hat entschieden, das Ding bekommt ein Seal of Excellence halt eben. Und ich sag's dir mal ganz ehrlich, Chris, Alter, wenn ich dir eine gelbe Jacke anziehe, eine blaue Krawatte und einen roten Hut, und du kannst auch Seal of Excellence aussprechen, so viel du willst, Digga, dann drucken wir das einfach irgendwo drauf, dann ist das ein Seal of Excellence. Das ist auch wieder so, doch auch wir nur haben immer noch Seal jedes of Excellence. Die Seal of Excellence Dinger, das ist doch einfach wie bei Hunter und Kron Awards, so keine Ahnung, aus subjektivem Geschiss heraus, und geben wir dem jetzt mal.
Also wenn man das Ding, jetzt mal, weil es auch gerade im Chat nochmal genannt wird mit Comics, ich meine hier Age of Comics, was ich auch gezockt habe, was auch thematisch, ich bin ja jetzt nicht der übelste Comic-Nerd oder so, aber ich finde das Thema trotzdem cool, weil ich früher auch Comics gesammelt gesammelt habe, aber jetzt nicht im exzessiven Sinne, so als Nerd, sondern einfach nur, weil ich sie cool fand, so. Da ist die Übertragung zum Thema, sage ich mal, mechanischer, aber trotzdem ein bisschen, wie soll ich sagen, spielerisch einfach besser gemacht. Thematischer ist vielleicht sogar Videogame Champion, weil es jede Aktion, die da gemacht wird, macht so viel Sinn. Aber dadurch, dass die Aktion stumpf ist, weil du nimmst immer nur was und gibst einfach nur was ab. Mehr machst du in diesem Spiel nicht. Du nimmst was und gibst ab. Du nimmst und gibst. Du sammelst im Gesamten, du gibst es ab, bekommst dafür was. Und das machst du die ganze Zeit. Du nimmst und gibst. Mehr machst du nicht. Und das, da ist nicht dieses, du hast da nicht so ein Worldbuilding drin, dass du sagst, boah, und dann schreite ich da noch ein bisschen fort und mach hier noch da und hier und da, sondern es ist einfach nur ein Nehmen und Eintauschen Geschäft, was du da die ganze Zeit machst. Klar, als 90s Kid kann man jetzt nicht ein riesiges Eurogame erwarten, aber trotzdem hat dieses, ich kann es wirklich, es ist für mich ein großes Fragezeichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass da jetzt irgendwelche Intrigen laufen oder irgendwelche Sachen laufen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, der Dude ist ein größerer Game-Fan als ich und deswegen fand das so geil. Aber ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir wirklich nicht erklären, wie das Seal of Excellence draufgekommen ist. Weil Seal of Excellence bedeutet, glaube ich, 8,5 oder ab 8, ich bin mir nicht ganz sicher.
Was haben wir noch? Seal of Approval, Seal of Excellence?
Ich glaube, Seal of Approval ist alles, was unter 8 ist, denke ich mal. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie die Staffelung bei denen war.
Und aber man kriegt alles da automatisch ein Siegel dann? Entweder kriegst du das oder das? Mm-mm, oder
nein, nee. Es gibt auch noch ganz normal einfach ganz nur, wir haben es gezockt.
Meinst du, das kann man kaufen, das Siegel? Oder meinst du, das ist rein?
Ich glaube nicht, dass das, ich glaube wirklich, also ich will es wirklich unterstellen, das Spiel war nicht schlecht. Es war kein schlechtes Spiel. Es ist nur kein Seal of Excellence, meiner Meinung nach.
Ja, okay, aber man sieht ja auch, ich verstehe, was du meinst, man sieht ja auch, guck mal, allein unsere unterschiedliche Meinung zu Andromeda's Edge, da liegen wir komplett weit auseinander. Wenn das bei mir eine 9 hat oder 9,5 oder 9,
korrekt,
das
meine bei dir nur eine 6. Ich sag, so. Nee, für mich war Andromeda's Edge auch eine, also mechanisch, also thematisch gesehen war es für mich eine, 5,5, aber mechanisch gesehen war es für mich auch eine 7.
Ja, okay.
Es war für mich mehr als solides Spiel, sodass ich gesagt habe, okay, das ist ganz gut, aber dann kommt halt die Waage. Dann sage ich mir, das Thema hat mir so wenig gefallen, dass das Spiel bei mir auf jeden Fall gar nicht einziehen kann. Da hilft auch nicht, dass es solides Grundgerüst war für mich. Aber bei dem Game, what the fuck, Alter. Also, wie gesagt, das ist für mich kein Rant. Sehr, sehr viele Leute werden es wahrscheinlich mögen, weil es einfach thematisch gesehen so cool ist und so viel durch das Thema getragen wird. Aber Leute, erwartet euch auf jeden Fall nicht, dass das Game der absolute Renner wird in euren Runden. Weil, was mich auch wirklich enttäuscht hat, genau darauf wollte ich noch kurz zu sprechen kommen, bevor wir jetzt abrippen. Tarotkarten. Man denkt sich doch immer, Tarotkarten sind das Geilste, was es gibt.
Diese Tarotkarten kann auch nervig sein, wenn du viele mit hantieren musst.
Ultra, ultra unnötig in diesem Spiel, weil auf jeder dieser Karten wird nur ein kleiner Worker gestellt. Das heißt, das Artwork, was da drauf ist, ist sowieso schon alles andere als 90s in den meisten Fällen. Da kommen schon so Mobile-Game-Vibes rüber, manchmal. Okay, und das ist schon gar nicht gut. Aber nicht alle, also wirklich nicht alle. Manche kannst du auch erkennen. Du siehst auch so, okay, da ist ein Werwolf drauf, der gegen einen Vampir kämpfen soll. Und dieser Werwolf, ich weiß nicht, ob er eine Peitsche hatte. Auf jeden Fall war es so ein bisschen an Castlevania angelehnt. Aber viele Spiele konntest du nicht zuordnen, wo du dich gefragt hast, warum haben sie nicht versucht, so ein bisschen karikaturmäßig so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass du gemerkt hast, okay, das soll Super Mario
sein. War es ein Artist oder meinst du auch KI?
Das war, glaube ich, ein Mischmasch, gehe ich mal davon aus. Ich glaube nicht, dass es rein KI war, ich glaube aber auch nicht, dass es rein Artist war. Es war, glaube ich, ein Mischmasch-Ding. Ja, what the fuck. Aber auf jeden Fall, Tarotkarten waren umsonst in dem Game. Ich fand die kleineren Karten, zum Beispiel die Zeitschriften, die sahen 10-mal besser aus als die Tarotkarten. Aber ja, jetzt es hat sich jetzt alles so negativer angehört, als ich es fand. Trotzdem ist es kein Spiel, was bei mir eingezogen ist am Ende. Schade Marmelade, ey.
Ich glaube, das ist ein runder Abschluss an der Stelle nochmal. Leute, meldet euch sehr gerne nochmal fürs Digger-Wochenende an. Das ist in 3 Wochen, findet das statt auf www.mplpan.de. Wir sind aktuell, ich glaube, circa 70 Leute oder so. Also ist wirklich Last Call, jetzt da noch einzusnibbeln, weil sonst wird es einfach auch zu much für mich zum für den Verwaltungsaufwand am Ende nochmal. Für alle Leute, die sich noch angemeldet haben bei uns auf der Homepage in den letzten Wochen für die Messe-Promo noch, lasst euch gesagt sein, ich habe die jetzt quasi bestellt. Also jeder, der bis Tag heute sich da angemeldet hatte, für den habe ich eins bestellt, plus 20 Stück quasi mehr. Also wenn ihr jetzt lucky seid und hört den Podcast jetzt direkt schon nach dem Ausschreibungstermin und ihr habt euch dann nicht gesnickt, könnt ihr euch dann noch anmelden. Ich werde die der Reihenfolge quasi sie nach abarbeiten. Es sind wirklich extrem viele Leute. Ich habe es mir wieder komplett, ich habe niemals gedacht halt eben, dass wir überhaupt wieder dreistellig werden und es ist schon wieder der übelste Abfuck für mich. Ich habe das trotzdem jetzt alles bestellt, Leute.
Ich habe auch eine
fette Ladung Versandtaschen muss ich noch bestellen. Ich habe die Säckchen, habe ich alles bestellt, alles ist beisammen, das muss dann konfektioniert werden. Für den Ablauf. Da ist,
ich komm vorbei und helf dir.
Danke, Chris. Für den Ablauf, Leute, werde ich das jetzt einfach so machen. Jeder, der sich angemeldet hat, dem werde ich dann einfach händisch eine Rechnung schreiben. Das ist höllisch viel Aufwand, Leute. Das heißt, ich werde danach nichts mehr danach anfassen. Das heißt, am Digger-Wochenende, ich möchte den Leuten, die am Digger-Wochenende sind, die Chance geben, die Versandkosten quasi zu sparen. Das heißt, die kommen dann einfach zum Digger-Wochenende, nehmen ihre mit. Die werde ich dann alle stornieren, die Rechnungen. Ich werde erstmal allen eine schreiben, unabhängig, ob die zum Digger-Wochenende kommen oder nicht. Und wer dann bis Ende November nicht bezahlt hat, wird storniert und wird auch nicht mehr in der Lage sein, nochmal was zu erhalten. Ihr habt mit dem Eintrag in diese Liste, in dieses Formular, habt ihr keinen Kaufvertrag oder sowas mit mir abgeschlossen, sondern nur eure Interesse bekundet. Ihr werdet die Möglichkeit erhalten. Ihr habt dann Zeit halt eben bis Ende November halt eben das zu bezahlen. Das sind 15 Euro, die es genau auf der Messe auch gekostet hat. Dieser dumme 15 Euro Preis, der eigentlich viel zu dumm ist, plus 5 Euro Versandkostenpauschale. Wem das dann zu viel ist, wer da keinen Bock mehr drauf hat oder irgendwas, Leute, der kann theoretisch einfach dann die Zahlung ins Leere laufen lassen, einfach das ignorieren. Es wäre aber korrekt, wenn ihr wenigstens absagen würdet, falls ihr euch dort eingetragen habt und euch ist das zu teuer oder ihr habt keinen Bock mehr aus irgendwelchen anderen Gründen, weil dann kann ich eure Promo an jemand anders geben, der in der Zeit nachrückt, weil diese Liste lasse ich so lange offen, bis einfach keiner mehr da ist und dann ist die Sache durch. Okay, nur damit ihr das quasi verstanden habt. Werdet ihr niemals von mir eine Rechnung erhalten, ist für euch, wart ihr zu spät und für euch ist keine Promo mehr übrig gewesen. Das heißt, es braucht mich dann auch nicht mehr anschreiben.
Denkt bitte dran, dass ich, ne, sage ich nochmal, dass ich keine einzige habe. Also ich hätte auch gerne bitte eine.
Für uns habe ich jedem noch eine quasi weggelegt. Ich habe heute sogar für den Marvin, weil er mir das geile Schild ja da hinten gebastelt hatte, habe ich heute aus meinem eigenen Karton meine rausgenommen und ihm geschickt, weil er
vor
mir das halt eben spielen. Ja, so sind
Ehre.
Wir halt.
Ich hatte schon Angst, dass du ihn wieder vergisst.
Okay, Leute, in dem Sinne sind wir mal raus. Alles heute irgendwie ein bisschen chaotisch, kam mir jetzt bis im Nachhinein halt so vor. Wir sind wieder dabei, uns noch ein bisschen einzurufen und ein bisschen einzufinden, Leute. In dem Sinne, das heilige Dreigestirn der Brettspielszene sagt dann jetzt mal over and out quasi für heute. Und in dem Sinne, ja, Kuss auf die Nuss und bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt Meppelprin.
Tschüss.
Tschüss, Leute.